ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Ja.
Das ist eine geile Doku, ey.
Ja, er raucht der Weed, Alter.
Ach, stimmt.
Ja, 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 ja. Sticky, yicky, yicky. Raucht der einen richtig schönen Joint. Da sind wir wieder. Entschuldigung, kurze Unterbrechung. Wir mussten nämlich direkt mal aufhören. Wir haben gesagt, wir sind mal wieder so ins Quatschen gekommen und haben uns dann überlegt, dass wir diese FAQ-Nummer mal in zwei Teile aufteilen, um euch nicht allzu sehr zu langweilen. Also willkommen zum zweiten Teil. Simon, nie weg gewesen und trotzdem wieder da. Wie fühlt sich's an?
Ja, ganz anders auf einmal.
Ganz anders. Außerdem musste Hanno Real Talk kurz weg, eben schnell in die Apotheke nebenan und sich seine erste Covid-19-Vaccination abholen. Jetzt bin ich endlich microchipped und die Sache kann hier endlich losgehen.
Jetzt kann man dich endlich als Mobilfunkturm benutzen.
Geht richtig los. Ich werde dann in der nächsten Folge berichten, wie es mir ergangen ist. Ich habe es gewagt. Geht euch in Deutschland ja nicht so. mal sehen, was passiert. Simon hat mich als Versuchskaninchen vorgeschickt.
Richtig.
So. Ich bin aber auch der Schwächere von uns beiden. Es macht also Sinn. Wenn ich leide, ist es besser. Simon muss im Saft stehen.
Ja.
Auf jeden Fall. Also, jede Menge Fragen. Danke nochmal. Ihr habt uns richtig granatenmäßig zugebuttert mit Sachen, die euch angeblich interessieren. Was haben wir noch hier auf dem Zettel?
Die nächste Frage, die uns gestellt wurde, ist eine total ernsthafte Frage. Nein, ist es nicht. Und zwar geht es darum, welche Lieblingsfilme und Serien wir so haben.
Das ist auch so richtig. Kennst du noch die Poesiealbum aus der vierten Klasse damals, wo mit so vorgefertigten Fragen, die man da so auswählt? So eine Frage ist das. Wer denkt sich denn sowas aus?
Ja, naja, gut. Ich kann schon verstehen. Ne? Also ich unterhalte mich ja mit meinen Kumpels auch so ein bisschen darüber, was wir gerade so auf Netflix glotzen oder so. Von daher kann ich die Frage schon, ja, die ist Poesiealbum-mäßig, aber...
Lass knacken, Simon. Wenn
aber du, geht schon. Also ich bin total, total krass mit Akte X aufgewachsen.
Ja, okay, du haust da natürlich auch wieder direkt einen raus. Leider geil, Alter, kann man
Akte
nichts
X
gegen sagen.
So. Erste Akte X-Folge, die ich gesehen habe.
94 ging das los, bin ich mir sehr, sehr sicher. ProSieben immer montags 2015.
Genau, und ich habe die dritte Folge, die jemals ausgestrahlt wurde, weil es die dritte Folge der ersten Staffel ist, wenn mich nicht
ausstrahlt. Habe ich auf Vinyl in einer Auflage von 49.
Genau. Die habe ich damals gesehen, weil meine Eltern außer Haus waren. Die waren Montagabend mit irgendwelchen Freunden verabredet und sind essen gegangen. Und dann habe ich die Gunst der Stunde genutzt und mal ferngesehen. Und dann kam Akte X und ich kannte es noch nicht. Ich wusste gar nichts darüber. Und die Folge hieß Ice. Und die hat mir auch schon ein bisschen Angst eingejagt. So. Also das war schon spooky auf jeden Fall. Da sind die auf irgendeine komische verlassene Polarstation und da gab es dann halt irgendwelche Würmer, die Menschen, also die übers Ohr in Menschen eingedrungen sind und dann sind die Leute also einfach ausgerastet und durchgedreht.
Ich fand das auch ziemlich geil. So, ich kann mich erinnern, aber ich fand auch Dana Scully immer ziemlich heiß als Kind oder als sehr junger Mensch.
Ja, Dana Scully ist eine
sehr, sehr schöne, sinnliche Frau.
Attraktive Rolle und auch...
Aber Fox Mulder ist auch sehr schön, muss man
ja
auch ganz
total
klar sagen.
Ja, total. Fox Mulder ist attraktiv, ja. Absolut. Nee, ja,
ich würde sogar von schön sprechen, ja.
Ja, du. Habe ich nichts dagegen. Ja,
der Fox so.
Der alte Fox, ja. Ja, Dana Scully war auch eine coole Rolle. Ich fand diese Dynamik zwischen den beiden immer ziemlich
cool. Und ihre geilen Hosenanzüge, Alter.
Fast wie Merkel, oder?
Ja, so. Der eine sagt so, der andere so. Aber ja, klar, fast wie Merkel.
Ja, nicht ganz so quadratisch vielleicht. Aber ja, doch, fand ich, das war eine richtig geile
Serie. Eure Kanzlerin, wie wir ja hier großkotzig jetzt sagen können zu den Zuhörern.
Stimmt, ja. Ja, die Serie fand ich richtig gut. Da hat mir alles dran gefallen irgendwie.
Kannst du noch Outer Limits? Das kam dann später.
Kam danach direkt.
Ja.
Kam direkt dann.
Das hat aber Jahre gedauert, bis
die in Folge kam. Ja, also das, ja, also auf jeden Fall Outer Limits kannte ich auch. Aber ja, die
Ja, Akte X. Wie fandst du denn den Film, der 96, glaube ich, kam, der war 97. Ich glaube, 96 kam der Akte X-Film.
Der Akte X, also als totaler Riesen-Akte X-Fan, ist der Film so ein bisschen der Anfang vom Ende. Man muss aber dazu sagen, dass der Film recht unterhaltsam ist. Also den Film konnte man ganz gut gucken, aber die haben dann die Produktion von Kanada nach L.A. verlegt irgendwie. Und das war so ein bisschen dann, ich weiß nicht, die Serie ist wahrscheinlich einfach so erfolgreich geworden, dass sie sich gesagt haben, so okay, wir müssen jetzt hier Hollywood machen so. Und das hat den Folgen nicht gut getan.
Echt, ist das so? Habe ich gar nicht mitgeschrieben. Ja, aber du bist da Fan.
Ich bin ganz
großer Fan. Guckst du das heute noch?
Alle Jahre wieder grabe ich es aus und guck's mir an. Und manchmal bin ich überhaupt nicht in der Stimmung dazu. Und wenn ich aber in der Stimmung dazu bin, dann knalle ich mir auch die ganze Serie von vorn bis hinten alle 9 Staffeln durch. So.
Echt wahr?
Ja, ja.
Hast du auch so richtige Highlights?
Ich finde die ersten 4 oder 5 Staffeln eigentlich fast durchweg geil. So. Aber als Highlights sind für mich immer die Folgen, die irgendwie in irgendwelchen Wäldern. Ja,
das als Black Metal Fan natürlich geht da kein Weg dran vorbei.
Ja, auch so die Atmosphäre einfach. Also, ne, diese Folgen, wo die durch den Wald fahren, Nieselregen.
Aber so verlassene Station in der Arktis natürlich auch Killer, so, ne?
Das ist auch Killer, das stimmt schon, ja. Ja, also ich habe die Serie enorm gefeiert und wir haben ja sogar bei W-Farm, bei War from a Harlot's Mouth, mehrere Songs nach Akte X-Charakteren benannt.
Ich glaube, das hast du schon mal erwähnt.
Ja. Und auf der Nightmare-Platte gab es auch einen, ja.
Echt wahr?
Ja, ich bin da auf jeden Fall Riesenfan geworden. Was halt ganz witzig ist, ist, wie die Serie ist so, wenn man sich das heute teilweise anguckt, wie viel kritischer man retrospektiv über diesen ganzen Verschwörungsgedöns-Kram. Also manches davon ist halt einfach nicht gut gealtert, so, ne? Früher war das einfach cool und man fand es einfach spannend so. Und heute, wo sich dieser ganze Verschwörungskladderadatsch irgendwie so gefühlt nach rechts verlagert hat, hat man dann manchmal so ein bisschen so einen Beigeschmack, aber ich kann das trotzdem gut gucken. So, es ist diese Naivität der ganzen Sache.
Wir müssen von den Faschos Akte X einfach zurückfordern.
Ja, genau. So. Die können das nicht vereinnahmen.
Die können das nicht vereinnahmen. Das kann nicht kategorisch rechtsradikal besetzt sein, Akte X.
Nee, auf keinen Fall.
Es geht einfach überhaupt nicht.
Das ist damit jetzt auch geschehen. Dadurch, dass wir das jetzt besprochen haben, haben wir Akte X zurückerobert für alle, die gerne Fernsehen.
Science Fiction ist bestimmt auch dein Ding, ne? Hätte ich jetzt total gedacht. Auch so eine Nummer auch funktioniert bei mir leider nämlich überhaupt nicht.
Nö, ich habe nicht mal Komiker. Star Wars alles geguckt. So.
Okay, fair enough. Ich bin eher so ein Komiker. Für mich so ist immer noch das Allergrößte so Alf und so. Das so 80er Sitcoms. Da ist für mich, also Alf ist, glaube ich, für mich das Allergrößte. Muss ich ganz sagen. Hier steht er auch, Alf, auf meinem Schreibtisch. Also auch humormäßig wüsste ich nicht, was da drüber geht. So, ich bin großer Alf-Freund. Stehst du auf Alf?
Nicht auf Alf unbedingt, aber ich stehe total auf
Lynn Tanner, hä? Okay, Kenner werden es wissen, egal.
Ja, ich stehe total grundsätzlich auf 80er-Serien. Also auch so Schrott wie MacGyver habe ich.
Moment, aber also da regt mich das an. Wie kann man das Wort Schrott und MacGyver in einem Satz
nennen? Naja, weil das schon
einfach richtig geil ist.
Es ist halt.
A-Team gucke ich gern.
A-Team finde ich nicht ganz so geil wie MacGyver. Meine beste Lieblings-80er-Serie, nicht ganz so bekannt, heißt Trio mit 4 Fäusten.
Klassiker.
Du kennst sie, das ist schön. Habe ich übrigens auf DVD komplett.
Ja?
Ist der Oberknaller, ja. Serie, für alle, die es nicht kennen, bitte nicht mit Bud Spencer verwechseln. Da gab es ja auch 4 Fäuste für ein Halleluja oder so. Trio mit 4 Fäusten sind 3 Privatdetektive auf einem Hausboot in Kalifornien. Und einer von denen ist halt so ein Nerd und dann die anderen beiden sind so Sunny Boys.
Was gibt es so filmmäßig? Bist du denn da auch richtig? Du hast doch bestimmt auch so Filme, die für dich die absolute Messe sind, oder?
Ja, ich sag mal so, ich stehe total auf 80er, auch auf 80er Filme. Terminator 1 ist für mich obergeil.
Ich find's den echt besser als 2.
Das ist die Frage.
Das ist fast unmöglich. So sehr man die 80er auch liebt, aber das ist fast unmöglich. Alter.
Ey, weißt du, ich will es mal so sagen. Für mich sind es 2 Filme, die man fast gar nicht miteinander vergleichen kann.
Fair enough.
2 ist ein Unterhaltungsfilm, ultra geil, easy irgendwie so, ne? Also kann man sich geil angucken. Was ich an 1 abfeiere, ist, dass er total trocken, düster und dystopisch ist. So. Es ist eigentlich viel abgefuckter.
Relativ dissonant auch, ne? Ja,
ja.
Und ja, okay.
Deswegen finde ich, also ich sag mal so, deswegen finde ich 1 enorm geil. Bei 1 spricht mich die Ästhetik mehr an.
Auch als er nackt, da kommt er nackt aus der Zukunft, ne? Das ist in beiden so, glaube ich, ne?
Kann,
dass
ja.
der Film beginnt, dass Arnold Schwarzenegger nackt aus der Zukunft kommt.
Ja,
das
ja,
ist natürlich schon ein Traum, muss man so sagen.
Also Arnie mal nackt sehen.
Ja.
Wer Arnie mal nackt sehen will, muss Terminator gucken.
Da war er auch noch richtig in Schuss, muss man sagen.
Das stimmt wohl.
Ja, obwohl er immer noch fantastisch aussieht, das wissen wir alle. Ist kein Geheimnis.
Ja.
Der Arnold.
Der Arnold.
Der Arnold.
Hast du eigentlich mal Pumping Iron gesehen? Seine.
Ja.
Das ist eine geile Doku, ey.
Ja, raucht der Weed, Alter.
Ach, stimmt.
Ja, ja, ja. Sticky, yicky, yicky. Raucht der einen richtig schönen Joint.
Crazy.
Ja, einfach geiler Typ.
Dass der nicht zur Todesstrafe hier in Amerika direkt verdonnert worden ist.
Man muss ja leider erschreckenderweise sagen, dass Arnold Schwarzenegger ja in seinem republikanischen Dasein hier in Kalifornien tatsächlich einer der wirklich sehr, sehr gemäßigten Leute ist, erschreckenderweise.
Also naja, im Verhältnis zu den anderen verkappten Nazis in der Partei.
Das meine ich so, ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, du hast gehört, seine Ansprache zu Trump war relativ lässig, muss man sagen.
Ja, kann man sagen, ja.
Das war so eindeutig so verpiss dich.
Ja, ja.
So, naja, aber ich mag ihn als Schauspieler durchaus lieber als
Politiker.
So sieht's
ja.
aus.
Ja, geht mir auch so.
Und
ja.
was, aber ich glaube, die Frage zielt vielleicht auch so ein bisschen auf so aktuelle Sachen an. Simon, hast du so, du bist immer am Puls der Zeit. Mover, Shaker, Opinion Leader.
Null. Was Filme angeht, bin ich hoffnungsloser Nostalgiker.
Was ist dein Lieblingsfilm? Komm, jetzt ein.
Also, ich weiß nicht, ob es mein absoluter Lieblingsfilm ist, aber einer meiner Lieblingsfilme ist The Game mit Michael Douglas.
Ah, oh, großartig.
Das ist ein cooler Film, natürlich hochgradig unrealistisch, die ganze Kiste, aber...
Du bist auch so einer von den Typen, die früher mal so bei Serien gesagt hat, voll unrealistisch.
Nein, bin ich nicht.
Aber du weißt, wen ich meine.
Ich
ne?
weiß, wen du meinst.
Ja.
Und weil wahrscheinlich irgendjemand mir das gesagt hat, als ich erzählt habe, es wäre einer meiner Lieblingsfilme. Ja. Deswegen sage ich jetzt, hochgradig unrealistisch, ist aber völlig egal. Einziger Nachteil bei den Filmen ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich einen Film 2-3 Jahre nicht gesehen habe, vergesse ich so ein bisschen, was passiert. Und ich kann mir dann einen Film nochmal angucken, ohne jeden nächsten Schritt schon zu wissen. Bei The Game ist das Ende so einprägsam und so krass und so ein Plot-Twist, dass man den Film nie wieder naiv gucken kann. So. Nie wieder unwissend gucken kann.
Ja, ja, solche Filme kenne ich. So, das ist problematisch. Wenn man ganz genau weiß, der ganze Film zielt auf so einen Climax hin.
Ja.
Und dann kommt.
Und die ist halt wirklich krass in dem Film so.
Ja. Habe
ich irgendwie nicht kapiert. Also auch beim ersten Mal schauen, ich war so richtig so, hä, was ist jetzt los? Ich kapiere es einfach nicht so.
Ja, das hatte ich bei 2 Nasentanken super. Die Supernasen. Mein Freund Jörner aus Hamburg, beste Grüße gehen raus, der hat die Nasenbox, Alter. Und immer wenn ich da bin, Alter, wird schön Erdnussflips gefressen und kaltes Holsten getrunken und dann gucken wir die Nasenbox, Alter. Alter, das ist der absolute Wahnsinn. Also wirklich, da ist Film, also das war auf dem Level Filmkunst in Deutschland.
Ja.
Also,
wenn wir über Filmkunst in Deutschland reden, Manta, der Film, ist auch geil.
Ja, die Band ist auch nicht schlecht. Hö, hö. Oh Mann.
Mantar, der die Band.
Ja, aber pass auf, hier ist die Frage.
Mhm.
Manta der Film oder Manta mit Til Schweiger?
Manta der Film.
Ja.
100, also 100
Pro. Das ist mit diesem Mega-Manta mit den 3 Achsen am Ende, ne?
Ja, stimmt.
Mit Klausi. Klausi gewinnt, also pass auf, die Story ist, Klausi gewinnt beim Preisausschreiben oder im Supermarkt einen Manta.
Ja.
Und eigentlich ist Klausi ein GTI-Typ, nicht ein GTI, so ein Golf-Typ, glaube ich, so irgendwie so die Nummer war das.
Naja, wenn er ein Golf-Typ ist, dann wird er ein GTI-Typ sein. Ich erinnere mich auch nicht, ist schon eine Weile her.
Genau, er ist so ein GTI-Typ. Ja. Manta ist nicht GTI, das ist was anderes, ne? Oder
Manta ist ein Opel, ja.
Ja, okay, fair enough, siehst du so hier, Mr. Autoquartett und ich kann Mr. kaum Fahrrad fahren, Alter. Ja. So, weißt du, aber so sieht's aus, ja. Mr. gut.
Panzerquartett, ja.
Und ja, der ist definitiv besser. Ich mochte aber die Szene in Manta, der Film, ich bin großer Til Schweiger-Fan. Ich finde Til Schweiger in Der bewegte Mann ist eine der besten deutschen Rollen, die je gespielt wurden. Ich finde ihn wirklich fantastisch.
Mhm.
Im Manta der Filme finde ich gut, wie sie ihm mit dem Schlüssel auf die Motorhaube kratzt, Friseusenficker. Das fand ich ziemlich nice. Und wie sie Til Schweigers Manta verunstaltet. Und ich muss
das
sagen,
war also dann Manta allerdings.
Ja, ganz genau, Entschuldigung. Ja. Und ich muss sagen, dass ich tatsächlich groß, ich kenne mich nicht mit Autos aus, aber es gibt ein paar Autos, die ich richtig geil finde. Zum Beispiel richtig geile 70er-Jahre Stingray Corvettes. Das finde ich mit der absolute Wahnsinn. Hätte ich Geld über, würde ich mir auch sofort so ein Ding kaufen.
Ja.
Und nicht nur wegen Michael Knight, aber nicht zuletzt wegen Michael Knight, auch ganz klar ein Trans Am, klassischer Trans Am. Pontiac ist unglaubliches Auto.
Kommen wir wieder zur Serie. Knight Rider habe ich weggesucht als Kind.
Absolut, ja, bin ich bei dir. An dem war alles geil. Auch so ein unglaublich schöner Mann. So, diese engen Jeans, Alter.
Und die Cowboy-Stiefel.
Oh.
Ja, der Knaller.
Und das schöne Paket, naja, gut. auf jeden Fall, was wollte ich noch sagen? Achso, ein Manta, ein guter Manta ist ein absolutes Killer-Auto. Finde ich richtig, richtig geiles Auto. Mhm. Ein Opel Manta ist der absolute Traum. Finde ich wirklich.
Aus der Generation ein Golf 1 GTI zu haben, ist heutzutage auch krass so, glaube ich.
Ja, aber ein Manta hat so eine schöne Form. Ich finde ein Manta wirklich geil. Wir haben ein Konzert in Fulda gespielt. Da ist ein Typ witzigerweise mit seinem Opel Manta gekommen. Und hinterher habe ich das komplette Publikum eingeladen, mit diesem Manta ein Foto auf dem Parkplatz zu machen. Das haben wir dann auch gemacht. Und dann gibt es ein Foto aus Fulda nach dem Manta-Konzert direkt von der Bühne, wo sich alle Leute um diesen Manta versammeln und dieses Bild machen. Ziemlich geil, war ein schöner Abend in Fulda. Nicht eins unserer bestbesuchtesten Konzerte, gut, Fulda, aber war trotzdem Hammerabend.
Also alle 30 Leute um Manta rum, ja?
So in etwa. Ja, das war auf jeden Fall geil. Wenn ich einen Film nennen müsste, den ich immer und immer und immer wieder gucken könnte, so ein einsamer Inselfilm, ist das, ich glaube, 93, Dazed and Confused.
Mhm.
Kennst du?
Ja.
So ein klassischer Story.
Ewig nicht gesehen, aber.
Oh, Alter, der lohnt sich wirklich immer.
Ja, muss
wieder.
Ich mal wieder machen,
es,
ja.
Ist Abschluss, letzter Schultag 1976, wenn ich mich nicht täusche, ja. 76, erste Rolle von Matthew McConaughey.
Hm, ja.
Ja, ja. Und danach war alles anders für mich. Danach, ich war voll nur auf dem Punkfilm und so Grunge-Mucke und so. Und dann habe ich diesen Film gesehen, diese unglaublich schönen Frauen in den 70er-Jahre-Klamotten und diese unglaublich lässigen Männer. Danach habe ich ganz, ganz gerne meine offenen Haare voller Stolz, lange blonde Haare getroffen und habe, alles war nur noch Classic Rock. Auch sofort Cowboy-Stiefel geholt, enge Jeans, eine rote Mütze mit einem Kissaufnäher, Lederjacke drüber, so dicke Gürtelschnallen. Ich war dann halt voll auf so einem 70er Jahr und das passte halt auch voll, weil ich im selben Jahr, als ich das gesehen habe, dann so Helicopters für mich entdeckt hatte. So, es war dann auf einmal nur noch Classic Rock. Es war nur noch Kiss und solche ganzen Geschichten so. AC/DC, klar, war eh immer schon Chef im Ring, aber das hat mein musikalisches Weltbild sehr verändert. So, ne? Und der Soundtrack von dem Ding ist auch so geil, also wirklich nur Kracher drauf. Und die Story ist halt ziemlich belanglos, so, ne? Aber geil. letzter Schultag, wir machen einen mega Fass auf. Geiler Film. Und natürlich der oberlässige Matthew McConaughey. Schon damals 25 Jahre, 27, 28 Jahre. Genauso geil wie heute der Typ.
Ja, offensichtlich sind wir beide bei Filmen ein bisschen Nostalgiker. Das geht mir genauso. Es ist noch ein Film, der mir einfällt, den ich total hart abfeiere, ist das Original von Der Schakal. Also nicht der Schrott mit Bruce Willis, den finde ich nicht so gelungen. Aber der originale Schakal aus den 70ern, Day of the Jackal heißt der im Originaltitel, der ist ziemlich geil.
Null.
Geil, geiler ist Agenten-Thriller irgendwie und der Film ist ziemlich lang, 3 Stunden oder so und du begleitest eigentlich die ganze Zeit so einen Typen, der angeheuert wird, ich glaube in Paris bei einer politischen Veranstaltung Charles de Gaulle abzuknallen und du begleitest dann wie der den ganzen Weg von diesem Typen und alles, was der auf dem Weg dahin erlebt und alles, was der tut, um sich darauf vorzubereiten, um nicht auf dem Radar der Polizei zu landen, um gefälschte Ausweise, eine Waffe, die man als solche nicht sofort erkennt und bla bla bla. Also diese ganze, es ist eigentlich so, der Film lässt sich total viel Zeit, du verbringst eigentlich nur Zeit mit diesem Typen, der quasi zum Attentäter, der als Attentäter losgeschickt wird so und ja. Krasser Film.
Gucken wir dann mal bei Zeiten.
Machen wir.
Ich, natürlich so Klassiker. Ich sehe gerade hier meine Scarface-Action-Figur. Ja. Scarface kann ich mir auch immer wieder angucken. Ja. Da gibt es diese eine Szene drin, die wirklich mein Leben wirklich beschreibt. Und das ist halt einfach extrem selbstbewusst richtig scheiße tanzen. Das ist halt einfach total geil. So, nicht, dass ich reich bin und kokainabhängig und schon gar kein Kokain-Dealer, aber diese Szene, ja, diese Szene, wo er in die Disco kommt und halt einfach so mega auf Sendung ist und völlig auf Nase und da halt einfach richtig scheiße, aber mega selbstbewusst tanzt, finde ich einen geilen Move.
Der hat auch in die Nasenbox geguckt,
auf
oder?
Auf jeden Fall, der hat ja auch die super Nase, die zwei Nasen tanken super, Alter. Ja, der war eigentlich der Ideengeber für den Film. Eigentlich ist zwei Nasentanken super mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk eigentlich die deutsche Adaption von Scarface. Also ich glaube, so weit können wir gehen.
Ja, so lassen wir das jetzt einfach mal stehen, oder?
Ganz genau, wenn wir schon bei deutschen Meisterwerken sind, Leute wollen hier wissen, die Frage, deutsche Texte von deutschen Künstlern oder wie finden wir deutsche Bands mit deutschen Texten oder so war die Frage.
Ja.
Ja.
Na, du hast ja viel Deutschpunk gehört.
Ich höre sehr gerne deutschsprachige Musik. Das liegt aber nicht unbedingt daran, dass ich die deutsche, obwohl ich finde die deutsche Sprache schon schön, muss ich sagen. Ich finde den Klang Vielleicht auch, weil ich so gut verstehen kann, aber ich finde, man kann mit der deutschen Sprache extrem viel schöne Dinge machen. So finde ich. So, das ist völlig unpatriotisch gemeint und völlig unnationalistisch, aber ich finde, die deutsche Sprache eignet sich deutlich besser für Kunst, als manche glauben. So, und ich finde.
Ja, würde ich vielleicht mitgehen, ja.
Absolut. Und ich finde deutsche Sprache, also zum Beispiel, ich bin unglaublicher Tonsteine-Scherben-Fan, insbesondere Rio Reiser, so wie man deutsche Sprache formen kann und wie naiv man selber benutzen kann in einem künstlerischen Kontext, so, also da kommen mir regelmäßig die Tränen. Ich finde so, Tonsteine-Scherben unglaublich. Ich muss auch sagen, ich finde auch so klassische, also es gibt auch natürlich viele deutsche Punk-Songs. Ich würde zum Beispiel behaupten, dass Armee der Verlierer von den Toten Hosen einer der besten deutschen Punk-Songs aller Zeiten ist. Jede Silbe ist der absolute Kracher. So, manche Leute haben das einfach drauf.
Ja.
Mit deutsche Sprache so zu nutzen, ohne dass das so platt Zusammenhaltsrock wird. So, weißt du, so ein assiges Wir-Gefühl oder so, ne? So,
oder auf der anderen Seite.
So, kannst du dich noch an neue deutsche Härte erinnern? So auch so um die Jahrtausendwende. So.
Richthofen fallen mir ein.
Ich weiß nicht, was für Bands, aber Alter, da muss man doch zur Waffe greifen, wenn einen die Presse wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht so betitelt. So.
Ja, furchtbarer.
Viele Leute finden das schlimm. Ich finde, dass es unglaublich geile Rammstein-Songs gibt, auch von den Lyrics her.
Und wo wir gerade bei, in Anführungszeichen, neue deutsche Härte sind, Eisenvater auch ziemlich geil.
Eisenpimmel auch richtig geil, kann ich auch empfehlen.
Eisenpimmelvater.
Nee, kennst du Eisenpimmel?
Vom Namen habe ich mir nie angehört.
Der absolute Wahnsinn, Alter.
Eigentlich so eine Band, wo man sich immer sagt, müsste man wegen dem Namen alleine eigentlich schon mal anhören. Aber habe ich mir tatsächlich nie angehört. Muss ich zu meiner Schande gestehen.
Ich war auf diversen Eisenpimmel-Konzerten und die waren jedes Mal der absolute Kracher.
Ja.
Also Eisenvater, ja?
Eisenvater waren auch ganz geil eigentlich. So ein bisschen so deutscher Industrial-Metal-Kram. Aber ja, das war ja auch zur neuen deutschen Härte. Ja, Rammstein, wie du gerade schon sagtest, auch Richthofen hatten so ein paar so eine. Das war ja auch ein bisschen.
Umf?
Ja, okay, das ist natürlich richtiger Schund, ja.
Das weiß ich nicht, das hast du jetzt gesagt. Ich kenne mich mit dieser Band nicht aus. Aber, ich kann mir nicht vorstellen, dass das was ist, was jetzt meinen Geschmack treffen würde.
Nee, Umf war Schund.
Ja.
Ja. Was deutsche Band, deutsche Texte, die ich gnadenlos abfeier, die einer meiner absoluten Überlieblingsbands sind Valborg. Valborg bin ich.
Liebe Grüße an Valborg gehen raus. Natürlich der absolute Wahnsinn, ne?
Das ist die beste, einfach die beste deutsche Band und ich verstehe.
Deutschlands bestgehütetes Untergrundgeheimnis. Geheimnis, ja. Ihr dürft mich zum wiederholten Male zitieren.
Ja, ja.
Valborg mit V.
Genau. Unfassbar geile Band.
Wir durften sie zweimal bei zwei oder drei Konzerten als Support dabei haben.
Und ich bin stolz, dass ich die Connection hergestellt habe.
Ich hatte die Band vor dir, wie so mit so vielen Dingen, Real Talk, nicht auf dem Schirm. So. Und auch wahnsinnig nette Leute.
Ja, voll. Ja. Ja.
Valborg.
Valborg, richtig krass gute Band.
Wollen wir ein bisschen in den Garten gehen, ein bisschen knutschen und Valborg hören?
Das ist ja das, was man so macht, oder? Ja. Beim Valborg hören.
Nee,
ja.
Aber das ist völlig unpeinlich. Und ja, und die, also ohne diese deutschen Texte würde die Band auch nicht so funktionieren.
Null. Ja. Und das ist eigentlich hier interessant, eigentlich super primitiv. Die Texte sind halt ultra primitiv. Und irgendwie macht es aber den Reiz aus. Alles ist ultra primitiv und schroff so. Aber es passt zur musikalischen Sprache auch, die auch oft primitiv ist, ja. Hart und primitiv so. Aber es ist einfach ästhetisch. Ein Knaller. So.
Eine andere Band, die mir dazu einfällt, die man gut vergleichen kann, tatsächlich, ja, die Punk-Variante von Valborg, aber auch lyrisch unglaublich weit vorne. Für mich die besten deutschen Texte, die es im Punk-Kontext gibt. Dampfmaschine aus Osnabrück, aus Osna. Beste Grüße gehen raus. Alle Jungs von Dampfmaschine, gute Freunde. Wahnsinn-Band. Also wer die Band nicht auf dem Schirm hat, so, also unbedingt alle Alben von denen, absoluter Wahnsinn. Ich durfte für diese Band arbeiten, als beim Label, bei der ersten Platte, die rauskam, und dann auch für eine kurze, gar nicht so kurz, als Manager, wenn man so möchte, oder konnte die Band etwas unter meine Fittiche nehmen.
Mhm.
Und ja, geil. Also Killer-Band, leider auch viel, viel zu unbekannt.
Ja.
Naja, also Valborg auschecken, Dampfmaschine auschecken.
Glücklich werden.
So sieht's aus. Schnalli, der Schlagzeuger von Dampfmaschine, führt übrigens den fabelhaften Bastard-Club in Osnabrück, wo der ein oder andere auch schon bestimmt eine Show gespielt hat.
Schnalli.
Kennst du Schnallinger?
Nö.
Kennt eigentlich jeder. Schnalli kennt irgendwie jeder. Naja. Hase, der Gitarrist von Dampfmaschine, kümmert sich immer um das Artwork von den Manta-Platten. Also es ist eine kleine Welt, eine kleine Familie.
Schau an.
So sieht's aus. Ja, also, was Frage. Natürlich, Deutsche. Es gibt halt nur geile Mucke und es gibt Schrottmucke und alles dazwischen interessiert mich nicht. So.
Ja, das trifft auch auf deutsche Mucke zu, ja.
Ganz genau. Es ist eigentlich im allerbesten Fall völlig egal, in welcher Sprache gesungen wird.
Ja.
Ich mag, Mock hatte eine Phase, wo ich so ganz viel so französischen Chanson gehört habe. So, weißt du? So, das fand ich total geil.
Ich bin hier der Angeber.
Weil die Sprache so einen Sing-Sang-Effekt hatte. Das fand ich total super, obwohl ich natürlich nicht wusste, worum es ging.
Ja.
Ja, aber das war's dann auch mit Experimenten auf meiner Seite.
Ja. Nächste Frage. Ganz anderes Thema, Hanno. Und zwar war die Frage, wie sich unser Geschmack verändert hat, was Gitarren angeht. Ja, also ästhetisch, also so verstehe ich das, dass es ein bisschen um die Ästhetik geht.
Also für mich, weil ich das einfach im Fernsehen so kannte, wenn ich an eine E-Gitarre gedacht habe, dann habe ich an eine Stratocaster gedacht. Das war für mich so, wenn ich eine elektrische Gitarre und ich hatte zwei Kumpels in der Schule und deren Väter hatten jeweils eine E-Gitarre und die hatten beide eine klassische Stratocaster. So, und dann habe ich gedacht, so sieht eine E-Gitarre aus und habe das deswegen auch nicht hinterfragt. Zur selben Zeit war Nirvana halt absolut Chef im Ring und waren total in Funk und Fernsehen, MTV rauf und runter. Da Kurt Cobain eigentlich immer nur Strat gespielt, bis auf die Anfangstage so. Eine E-Gitarre war eine Stratocaster. Der coole Freund von Parker Lewis hat eine Strat gespielt.
Also ich würde auch sagen, meine erste Berührung oder meine Wahrnehmung der E-Gitarre hat auch mit der Stratocaster angefangen. Also die Wahrnehmung, ja. Und fand ich dementsprechend dann auch einfach pro forma cool. So.
Und mein bester Freund Buzzy, den wir auch schon oft erwähnt haben, als er dann seine erste E-Gitarre gekauft hat, das war auch ganz klar so eine Squire-Anfänger, Fender Squire für 350 Mark oder so. Und das war eine relativ amtliche Gitarre damals, so 94 oder so.
Ja.
Und schwarz-weiße Strat finde ich jetzt nicht mehr das Schönste, so mit schwarz und einem weißen Pickguard.
Ja.
Relativ, also ich bin ja großer Strat-Freund, ich habe diverse Strats und die sind alle weiß. Weiß mit weißem Pickguard, so finde ich mit die geilste Gitarre, die es gibt. So, am besten noch große Kopfplatte, 70er Kopfplatte, so Hendrix-mäßig. Und sonst, eigentlich hat sich mein Geschmack nicht so mega verändert, muss man sagen. So, also eigentlich stehe ich noch auf die Klassiker. Auch so aus dem Gibson-Lager. Explorer finde ich killer. Ich finde Flying V's killer. So, und die fand ich auch, ne, ich muss sagen, dass ich Flying V's, glaube ich, als Kind relativ hässlich fand. So, schon eine ziemlich beknackte Form. Ich mag so eine Gitarre, die auch so Love It or Leave It ist, so, oder Love It or Hate It, so, das ist, wie heißt denn das Ding? Ibanez Iceman.
Ja, die sind geil.
Ja, aber viele Leute finden es mit das hässlichste überhaupt. Ich finde, es ist eine unglaublich geile Gitarre. Aber natürlich ein gewagter Move, so. Und früher, man muss, also, ne, schon wenn ich hier gerade so viel rede über das Ding, aber ich habe eine These, ich habe hier eine Theorie. Man ist entweder ein Ästhet und ein Real Keeper. Und dann findet man halt einfach Strats geil, man findet Teles geil, man findet Flying V's geil, man findet Explorer geil. Und solche ganzen Geschichten, so halt so E-Gitarrenkultur. Und dann gibt es halt noch so die Typen, die kaufen sich dann halt da dieses Steve the Jam oder so, das Steve Weiss Signature Modell. Ey, guck mal, wie praktisch. Die ist mega hässlich und hat übrigens sogar noch einen Griff im Korpus. Willst du mich verarschen? Als ich das erste Mal gesehen habe, Alter, habe ich fast mein Messer von zu Hause geholt. Und da habe ich auch noch einmal einen getroffen, der sich die gekauft hat, Alter. Es ist unfassbar. Was sind denn das für Menschen? Jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß, du hast einen sehr expliziten Instrumentengeschmack, so, weißt du so?
Also nur mal als Disclaimer,
ja.
Finde ich auch nicht geil. Ich erinnere mich noch, mein erster Gitarrenkatalog war von Ibanez tatsächlich und da war natürlich auch so eine Jam drin und meine erste Reaktion dazu war auf jeden Fall auch eine Abwehrreaktion, fand ich einfach nicht so geil. Ich sehe das alles jetzt nicht mehr so eng, würde ich mal so sagen, aber Eine Jam mit so einem Henkel dran, ganz ehrlich, würde ich mir niemals kaufen. Interessanterweise übrigens haben die dieses Design jetzt überholt und ich finde es jetzt fast noch schlimmer. Jetzt sind da so zwei, das sieht so wie zwei halbe Yin und Yang Symbole so verschoben aus. Und das ist jetzt der neue Griff. Furchtbar. Kann man mich auch mit jagen.
Aua, mein Gehirn.
Ja.
So, also das ist, also dementsprechend, mein Musikgeschmack hat sich nicht wirklich, vielleicht von der Farbe früher.
Gitarrengeschmack?
So, heute alles weiß, also alle Gitarren entweder komplett deckend schwarz, wie unsere Modelle, die ich hier von ESP-LTD spiele, so ganz schwarz gerne. Oder halt im Fender Camp halt alles komplett weiß. So, ne? Weiße Tele geil, weiße Strat geil, ich habe eine weiße Flying V, die ich Killer finde. So. Früher war man da eher noch so ein bisschen funky mit den Farben. Ich kann mich erinnern, es gab so im Katalog von unserem fürchterlichen Musikgeschäft Heunz in Bremen.
Heunz?
Ja, Heunz, Dr. Heunz. Oben ist ein Frauenarzt Heunz und unten ist das Musikgeschäft Heunz. So. da hatte ich einen Katalog gekriegt, jetzt nicht vom Frauenarzt, sondern von dem Musikgeschäft. Und da war dann halt zum Beispiel so das war ein Fender-Katalog und da war halt eine Strat drin, die war so metallic blau und die fand ich schon richtig geil. Würde ich mir jetzt heutzutage auch nicht mehr richtig geben, muss ich sagen.
Ach, ich finde, doch, kann ich mir schon noch ganz gut vorstellen.
Ja, ne klassische Strat in metallic blau, Alter.
Ja, wenn sie ein Ahorn-Griffbrett und ein weißes Pickguard hat, dann geht das schon.
Was geraucht, Lack getrunken, Alter.
Ja, ja, bei dir gibt's ja auch nur Lack.
Ja.
Ja. nee. Sehe ich nicht so eng, würde ich damit sagen, ja.
Nee, ja gut, also für mich gibt's hier zu der Frage, sondern nichts Überraschendes. Ich war schon immer Ästhet, Ende aus.
Ja, bei mir hat sich das so ein bisschen entwickelt. Also wie schon vorhin kurz angedeutet, Strat war für mich auch so die erste richtig offensichtliche Begegnung, aber als ich dann angefangen habe, Gitarre zu spielen, so richtig Klischee-Metal-mäßig wollte ich am liebsten eine BC Rich Warlock haben.
Das zum Beispiel fand ich mit 12 richtig geil, dann gute 20 Jahre richtig scheiße und jetzt wieder total geil.
Ja.
Ja.
Und genau das wäre jetzt auch so ein bisschen meine Antwort gewesen. Fand ich damals so mit 14, 15 richtig geil. Dann richtig hässlich. Und ja, mittlerweile kann ich mir die Sachen schon wieder angucken. Ich habe auch einen Kumpel, der nur solche Gitarren, ja, der so Haufen BC Rich, Jacksons und alles, was irgendwie Zackenform hat, feiert der halt ab so. Und darüber habe ich mir das so ein bisschen...
Gute alte Zackenform.
Ja, darüber habe ich mir das so ein bisschen schön gesehen.
Wir haben sie immer die Spinnengitarre genannt, weil so eine klassische Warlock-Gitarre sah immer aus wie so eine Spinne.
Ja, es gab auch einen Bass, der hieß Widow.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Auch so die typische Black-Metal-Gitarre. So, ne?
Ja, und auch das Ding das sieht tatsächlich aus wie eine Spinne. Ja, also sowas halt, dann habe ich jahrelang und spiele ich auch bis heute noch viele so Super-Strat-Formen halt, obwohl ich jetzt nicht sagen würde, dass es Formen sind, die ich jetzt unfassbar...
Super-Strat oder Power-Strat?
Was ist denn da der Unterschied?
Eine Power-Strat ist, glaube ich, was man nennt, eine klassische Fender-Strat mit einem Humbucker. Das ist, glaube ich, was als Power-Strat
geht. Naja, eine Super-Strat ist eher... basierend auf der Strat-Form, aber eben
was mit einer modernen Kante.
Genau, kann man so sagen. Also habe ich viel gespielt, was klassische Gitarren angeht, großer Fan. Also nachdem ich mich abgeregt habe und keine BC Rich mehr haben wollte, jahrelang wollte ich dann eine Gibson SG haben, konnte mir keine leisten, habe mir dann eine LTD Viper 400 gekauft. Mhm. Die habe ich auch noch, die ist ein bisschen gegattet gerade, die will ich demnächst mal zu meinem Gitarrenbauer bringen, dass wieder aufgemöbelt wird. Die habe ich auch lange gespielt. Mit der habe ich auch meine ersten Touren gespielt und so. Und ich hatte früher auf den ersten paar Touren hatte ich nur eine Gitarre tatsächlich.
Ja, ich auch, aber mit Ansage.
Und kein Stimmgerät. Ich musste rüber zum anderen Gitarristen mich zum Stimmen einstöpseln. So.
Geil.
Richtig Punkrock so. Ja. Und dann zwischen den Songs immer mal so nach Gehör kurz stimmen. Aber die Viper, die war halt so ein unzerstörbare Gitarre halt einfach.
Ist halt ein Arbeitstier, das Ding.
Voll, ne?
Also
absolut.
Was die bei Manta auch immer erleiden müssen, diese Klampfen so, es ist nicht mehr feierlich. Aber bisher immer meistens alles gut überstanden.
Ja, die habe ich lange und gerne gespielt und dann habe ich mein erstes Endorsement gehabt, das war von Ibanez. Dann habe ich lange Ibanez Super Strat-Formen gespielt. Ansonsten Telecaster sind meine...
Zu Telecaster findet man erst sehr spät, wie ich finde. Man muss eine gewisse Reife...
Mochte ich lange schon. Also echt? Telecaster mochte
ich... Fand ich immer fürchterlich.
Also als jung, ganz am Anfang mochte ich sie nicht, aber auf den Telecaster-Geschmack bin ich ziemlich früh gekommen.
Selber Fender-Katalog, über den ich eben sprach, mit der blauen Metallic-Strat, da war ein Bild von dem Radiohead-Gitarristen mit einer Tele drin und ich dachte, was ist denn das für ein Spacko? Kein Wunder, dass der so eine Gitarre spielt. Und ich hatte immer ein schwieriges Verhältnis zu Teles und es ist erst vor so 10, 15 Jahren besser geworden. Gitarren, ja, lass uns hier nicht in Gitarren abschweifen. So.
Ich will nur sagen, abschließend, ich finde wie du so BC Rich Formen mittlerweile wieder ganz cool. Ich habe mir jetzt auch
gerade... Entschuldigung, dass das nicht so ein arrogant ironisch wird. So, man merkt, man sieht nämlich so eine BC Rich. Ich habe neulich so eine Popband gesehen bei Saturday Night Live. Und die hatten auch so ein total weichgekochter Sound. Die hatte die Sängerin auch so, hey, guck mal, wie crazy edgy ich bin, so eine BC Rich. Und das war halt voll peinlich.
Na, die Dinger haben jetzt in letzter Zeit halt ein krasses Revival erlebt.
Ja,
so.
Aber das muss schon irgendwie auch zur Mucke passen, finde ich.
Ja, idealerweise. Was, ich habe mir jetzt eine Jackson Kelly bestellt. Das ist so eine etwas aggressivere Explorer-Form.
Ich bin gespannt.
Ja.
So, ach so, ja, hier, jetzt kommen die ganzen technischen Dinger, Simon, ne?
Ach was.
So ein paar Leute können es sich nicht verkneifen. Leute fragen, ob wir eine Präferenz haben, was analoges oder digitales Equipment. Lese ich das richtig?
So würde ich das, so habe ich es ausgelegt, ja.
Ich weiß gar nicht, ob die Frage so analog versus digital oder ob das, ich habe schon so begriffen, was ist besser oder was gefällt euch besser, wa?
Ja, so kann man das auf jeden Fall, denke ich, auslegen, ja.
Simon und ich haben uns da unabhängig von der Fragestellung mal drüber unterhalten im Vorfeld, als wir uns gewundert haben, was die Leute so fragen, und es ist aufgefallen, oder wir haben eigentlich beide wie aus der Kanone geschossen geantwortet, es ist einfach rotzegal.
Ja.
Das ist die ganze Antwort. Wenn du keine geile Vision hast, keinen geilen Song anbieten kannst oder kein, was weiß ich, wenn es ist völlig egal.
Ja,
es ist völlig egal. So, weißt du, so, weil am Ende des Tages es erfüllt selber denselben Zweck. Du willst deine Kunst, deine Vision auf Band kriegen oder auf Festplatte kriegen, im wahrsten Sinne des Wortes, und es ist völlig egal, solange das Endprodukt geil ist. So würde ich jetzt reißerisch antworten.
Ja, gehe ich soweit mit. Ich finde beides, oder ich finde immer, dass alles legitim ist, was am Ende geil klingt. So, und,
aber geil klingt ja immer deine Performance in erster Linie.
Ja, sicher, klar. Aber ich sag mal, ich hab schon immer beides auch benutzt, irgendwie, je nach Gusto. Und ich bin weder Purist noch bin ich jetzt totaler, also ich lehne jetzt auch, keine Ahnung, Vintage-Gear nicht ab. So. Ja, ich sag mal so, man muss immer so ein bisschen gucken, was für Mucke man machen will. Und am Ende des Tages gibt es für wahrscheinlich beides analoge und digitale Lösungen so.
Für mich ist, wenn ich es mir aussuchen kann, 100% analog, einfach aus dem Grund, weil ich dumm bin und weil ich nicht so gut mit elektronischen Dingen und schon gar nicht mit computergesteuerten Dingen umgehen kann. Für mich ist analog einfach eine Einfachheit, weil es eine Eindimensionalität ist, die ich peile. Und umso weniger Knöpfe ich drücken muss, umso schneller komme ich zum Ergebnis. Andererseits muss man auch ganz klar sagen, ey, wir leben in einer interessanten Zeit, in einer sehr aufregenden Zeit, weil jeder für weit unter 500 Euro im Prinzip mit irgendwie Freeware-Programmen wie Reaper ist, glaube ich, umsonst, ne, wenn ich mich täusche.
Ja.
Alter, studiotaugliche High-End-Platten machen muss. Noch nie war es so einfach, mit einer geilen Idee eine unglaubliche Platte an Bord zu kriegen. So. Und anstatt sich den Kopf darüber zu brechen, ob nur analog oder digital geil ist, sollte man in erster Linie dankbar für sein, dass die Hürde so wahnsinnig niedrig ist, dass jeder, der Bock drauf hat, eine Platte machen kann. Als ich angefangen habe, Musik zu machen, das wird Simon genauso gehen, war das so, Alter, musst du wirklich original im wahrsten Sinne des Wortes deine Oma verkaufen, um dir einen Studiotag leisten zu können.
Ja, auf jeden Fall.
Dementsprechend sollte man dankbar sein, und dieses ganze Analog-Gelaber, was auch total wichtig ist, nicht, dass wir uns falsch verstehen, so ein richtig analoger, geiler Preamp oder ein geiler Oldschool-Analog-Kompressor oder sonst, wahnsinnig tolle Dinge, oder eine fette Studer, gut eingestellte 24-Spur-Bandmaschine, eine 2 Zoll, auch der absolute Wahnsinn. Das Problem ist, dieses ganze Talk um analog und digital wird mehr und mehr und mehr, umso mehr Leute, umso so geringer die Hürde ist. So. Jeder kann heute eine Platte machen, wie gesagt, mit Freeware-Programmen oder sonst was. Und seitdem das an Bord ist, wird da extrem viel drüber geredet, habe ich das Gefühl. Vielleicht, ja. weil die Leute, man gönnt seinem Nachbarn nicht so richtig, dass er jetzt auch, weißt du, du hast eine neue Lieblingsband und dann kommt dein Nachbar mit dem T-Shirt auch um die Ecke und irgendwie findest du das nicht richtig. Vielleicht ist es unter Leuten, die gerne Musik aufnehmen, produzieren, auch so, dass man irgendwie noch so Fallen stellen will. Ja, aber ohne diese analoge Kette und ohne dies und das geht das aber nicht richtig. Doch, es geht wunderbar.
Ach, ich glaube, das ist, weißt du was, ich habe immer das Gefühl, bei solchen Diskussionen, und die werden ja auch gerne mit viel zu viel Herzblut geführt.
Macht ja aber auch Spaß, muss man sagen, sonst würde ich mir nicht so mundfusselig reden gerade.
Ja, es ist halt, ich finde, die Diskussionen werden dann peinlich, wenn Leute mal darauf beharren, dass A, nur eine Sache legitim ist und B, die andere dann auch aktiv scheiße. So, also die Diskussion iPhone versus Android, PlayStation versus Xbox, so, Alter, wen interessiert so, ja, das ist so am Ende des, das ist echt so am Ende des Tages immer für mich so der Punkt, so, who cares, es ist einfach scheißegal, wenn die Leute irgendwie für sich das richtige Equipment finden und damit eine geile Platte machen, ist, ey, mittlerweile, vielleicht habe ich auch einfach ein bisschen das Interesse an Gear verloren, ich weiß es nicht.
Geht mir ähnlich.
Ist 2020 irgendwie so ein Nebeneffekt gewesen. Ich konnte mir keine Gear leisten das ganze Jahr lang. Ich habe mir auch nichts angeguckt das ganze Jahr über irgendwie, ich weiß auch nicht. Und mich hat auch genervt, darüber zu labern.
Sorry nochmal.
Ja. Ja, Hanno.
Guck, Fragesteller, was du angestellt hast. Simon schäumt vor Wut.
Ja, Simon schäumt vor Wut und hat keinen Bock mehr über Gear zu reden. Nee, ist aber wirklich, mein Interesse hat sich so ein bisschen, erledigt, keine Ahnung, ich halt meinen Scheiß gefunden habe. Der Hund bellt.
Der Hund dreht völlig frei gerade.
Ja, was da wohl los ist.
Ich hab Bock, den so mega anzubrüllen jetzt, ey. Naja, Fakt ist, also wirklich, lange Rede, kurzer Sinn. Also verstehen wir uns nicht falsch. Hätte ich unlimited funds, also richtig Kohle,
hättest du richtig funds,
würde ich mir auf jeden Fall die ganze Wand voll mit analogen Gear vollstellen, weil ich gerne das, ich finde es geil, wenn diese wenige Knöpfe da sind und man die Teile arbeiten sieht, eine Röhre glühen sieht. Ich finde das alles total super, aber man darf ja nicht den Fehler machen, dass man denkt, das nimmt einem die Arbeit ab oder das organisiert einem eine geile Platte. Weil wenn du keine geile Songs hast oder irgendwie einen gewissen Flavor anbieten kannst, dann ist das völlig egal.
Ich glaube, bei mir würde sowas zum Möbelstück verkommen.
Wahrscheinlich.
Ja, weil ich sag mal, ich brauche von allem, was funktioniert, was so Gear außer Gitarren angeht, brauche ich eigentlich oft auch nur eins. Ich brauche nur ein Cap. So, ja?
Ich nehme auch gerne das Minimalbesteck, aber ja. Dann gerne mit guten Zutaten.
Ja, auf jeden Fall.
So. Ich habe eine Handvoll richtig gute Mikrofone, ich habe eine Handvoll richtig gute Preamps, ich habe einen guten Wandler. Ich habe einen Computer, der das irgendwie einigermaßen mitmacht. Ich habe eine Abhöre, viel wichtiger, nicht teuer, sondern an die ich gewöhnt bin.
Mhm.
Und meine Kabel löte ich alle selber, um Kohle zu sparen. So, das ist es auch schon. So,
ja. Ne?
Und dann baue ich mir meine eigenen Caps, weil ich weiß, wie ich möchte, dass die klingen. Aber ey, ich wüsste jetzt nicht, wie viel anderes Gear jetzt meine Aufnahmen besser machen könnten. Einfach aus dem Grund, weil ich nicht mehr wüsste, wie ich es bediene. Dementsprechend macht euch da echt keine Platte, sondern freut euch über das, was ihr habt und darüber, dass ihr inspiriert seid und lasst knacken.
Jo.
So ein paar Fragen, die uns hier ereilt haben und erreicht haben, sind auch so ein bisschen weird gewesen. Wir haben nicht genau kapiert, was damit gemeint ist. Das haben wir natürlich direkt als Herausforderung begriffen und versuchen das einfach mal. Ein Typ namens Frank Satanic fragt, Kompromisse Privatleben, / Muckerleben. Wen habt ihr durch Notlügen, / Auftritte spielen müssen, hart enttäuscht, was hat euch dazu bewegt, einen Gig nicht zu spielen, etc. pp. Also erstmal mega Respekt für dieses Wortkonstrukt. Ich habe es nicht richtig geschnallt, aber ich glaube, was er meint, ist so, was ist Grund genug, eine Show nicht zu spielen? Oder wenn man Show spielt, wenn er sagt, Privatleben, hat man dafür Leute schon enttäuschen müssen, wie im Sinne von, ich kann nicht zu deiner Hochzeit kommen, ich habe eine Show oder so, so verstehe ich das, weißt du?
Mm-hmm. Okay.
Also meine Antwort ist da relativ klar, wenn man professionell Musik macht und man will da irgendwie vielleicht sogar eines Tages mit Geld verdienen oder will halt einfach das mehr als alles andere, dann gibt es nur die Entscheidung, du machst es richtig und du machst es nicht richtig. Und wenn du es nicht richtig machst, ist es ein Hobby und das ist auch vollkommen in Ordnung. Es muss nur besprochen werden mit allen Beteiligten. Und es ist total super, Musik als Hobby zu haben und nur das machen, wo man drauf Bock hat. So, aber wenn man sagt, ey, man macht das ganze Ding, dann ist halt nichts mit, ey, heute hat meine Schwester Geburtstag oder mein Kumpel zieht um und ey, heute ist mein Lieblingsfußballspiel oder ich habe Geburtstag, das sind mir auch die liebsten Dinge, so. Mhm. Das geht dann halt einfach nicht. So, du musst dich halt abfinden, gerade in den ersten Jahren, das ist bei uns so, dass man jede Hochzeit verpennt oder nicht da ist, dass man jeden Geburtstag nicht da ist, dass man deinen eigenen Geburtstag oft auf der Straße ist oder so. Nicht, dass das irgendwie wichtig wäre, so, aber das sind halt Sachen, auf die kann man ein wenig Rücksicht nehmen. Also wenn man das, also ne, weißt du, ich meine?
Ja, sehe ich genauso. Ist auch aus eigener Erfahrung, ich habe ich kann mich nicht daran entsinnen, dass ich mal eine Show abgesagt habe, persönlich, dass ich dann sagen musste, so, ey, sorry Jungs, ich kann gar nicht und deswegen musste die ganze Show abgesagt werden. Mag jetzt falsch sein, ob man sich aus 10 Jahren Musikgeschichte an alles erinnern kann, so, aber ja, grundsätzlich, ich habe eigentlich zu allem immer ja gesagt, so, und das war für mich auch immer eine Einstellungsfrage. Einfach so, ja, Show, wenn die Eckdaten gestimmt haben, so, dann wurde auch ja gesagt und sowas wie Geburtstage, ja, der Hund meines Schwibschwagers, dessen Schwester
hat Namenstag,
so, ist mir scheißegal. Das ist dann, da schreibt man dann eine nette Nachricht an dem Tag, Yeah. Und dann ist gut so, ja.
Als ich die Frage gelesen habe, habe ich mich direkt erstmal an eine andere Story erinnert und habe, um sicher zu gehen, dass die wirklich stimmt, heute nochmal per SMS nachgefragt. Grüße gehen raus an meinen Kumpel, der weiß, wer er gemeint ist. Er hat in meiner Band gespielt. Da hat einer, glaube ich, aus seiner Band wollte oder ist nicht zur Show gekommen, weil er Kopfschmerzen hatte. Und das ist halt ein gutes Indiz dafür, dass du vielleicht mit solchen Kollegen nicht so richtig weit kommst.
Ja.
Denn das ist auf jeden Fall problematisch, nicht auf die Bühne zu gehen, weil man Kopfschmerzen hat oder so.
Ja, ich habe mal in einer meiner alten Bands erlebt, dass der Sänger ein paar Shows abgesagt hat, irgendwie... Ich glaube, 3 oder 4 Stück oder es waren 2 von 4, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat er abgesagt, weil er sagte, ja, ey, ich muss für die Uni büffeln und bla bla bla. Und es war für uns alle sehr frustrierend, weil die Shows mit einer coolen Band gewesen wären. Und aber gut, musste man, ist irgendwie ein halbwegs legitimer Grund, sage ich mal, ja, sein Studium nicht in den Sand zu setzen. Allerdings bin ich dann an dem Abend in Berlin ins Knark gegangen. Und habe ihn da beim Feiern angetroffen so und dann habe ich einen ziemlichen Hals bekommen auf jeden Fall.
Kann ich auf jeden Fall extrem gut nachvollziehen. Das Ding ist, wenn man aber aus gesundheitlichen Gründen Shows nicht spielen kann oder die absagt, also ich habe das so erlebt, dass das in erster Linie mir total peinlich ist und also oder unangenehm den anderen, der Crew gegenüber, den Bandmembern gegenüber.
Ja.
Aber es gibt halt einfach ein Level von Krankheit, von so krank sein, dass es einfach nicht mehr geht.
Klar.
Nicht mal mit viel Fantasie und das habe ich leider 1-2 Mal erleben müssen auf Tour. Florida Hanno ist auch nichts mehr gewöhnt. Immer wenn es im Herbst oder Winter in Europa auf Tour geht, direkt krank. So, das ist immer ein Problem. Und dann in diesem scheiß Tourbus immer Klimaanlage an, am besten mit irgendwelchen Amis unterwegs, die alles unter 14 Grad Celsius als absolute Zumutung empfinden. So. Und da waren echt so Nummern bei, einmal haben wir eine Show in Berlin gespielt und die konnten wir nur spielen, weil dann Dr. Holiday da war, der für 400 Euro in Cash mir eine riesige Kortisonspritze gegeben hat, damit ich irgendwie meine Stimme einigermaßen zurückbekomme. So. Und als Rebound-Effekt von dieser Spritze, die halt das Immunsystem unterdrückt, deswegen kommt deine Stimme zurück, weil deine Stimme verlieren ist ja ein Abwehrmechanismus von deinem Körper, der zeigt so, ey, du brauchst Pause. Und durch das Kortison kriegst du deine Stimme wieder, aber dein Immunsystem geht komplett flöten. Und danach dann halt richtig, richtig krank geworden, wo ich die erste Hälfte von den England-Dates absagen musste und war dann am Flughafen in einem Hotelzimmer in London eingesperrt für 5 Tage.
Bäh.
Fühlt sich auch nicht geil an. Irgendwie total das gepaart mit Heimweh. Man schämt sich so ein bisschen. Es tut einem leid für den Rest der Gang. Einfach total ungeil. Das ist auch eine der Sachen, die machen, dass ich einfach nicht gerne auf Tour gehe. Deswegen spiele ich lieber einen Weekender. So 2-3 Shows. Paar Wochen frei, wieder 2-3 Schuss, aber das kannst du natürlich nicht immer so machen, so gerade in einem professionellen Umfeld. Und dann die zweite Sache, es gibt natürlich Gründe, eine Show abzusagen, wenn du da moralisch nicht hinterstehst.
Klar.
Wenn, hattest du mal schon so einen Fall, dass du...
Nicht im Vorhinein, glaube ich zumindest, ich entsinne mich ja nichts. Wir hatten auf jeden Fall, es gibt so ein paar Bands, mit denen ich nicht Shows spielen will, zum Beispiel, ja.
Selbstverständlich.
Und da haben wir auf jeden Fall öfters auch einfach so Direktiven an unseren Booker rausgegeben und immer so, ja, sollte hier eine Show-Anfrage mit Band X kommen, kannst du direkt absagen, haben wir keinen Bock drauf. Also solche Sachen schon. Und da haben wir dann auch, also wenn der dann einmal doch nachgefragt hat, haben wir einfach nochmal mit Nachdruck
direkt gefeuert.
Gesagt, ja, genau.
Ihm
eine gefeuert, nee, aber wir haben dann direkt gesagt, nee, pass auf, einfach in Zukunft gar nicht mehr fragen, wir meinen das ernst, wir wollen mit dieser Band nicht spielen, wenn es jetzt nicht irgendwo auf einem Riesenfestival ist, wo es egal ist, so, ja, aber nö, sonst so moralische Gründe, finde ich, ist ein legitimer Grund, aus moralischen Gründen irgendwo nicht zu spielen, musste ich in meinem Leben die Entscheidung noch nicht treffen, zumindest nicht vor vollendeten Tatsachen sozusagen, aber man ist natürlich schon mal irgendwo angekommen und dann hocken irgendwelche Typen mit Nazi-Shirts rum und dann muss man sich überlegen, was man aus dieser Situation macht. Und wir
am besten nach Hause gehen.
Ja, und das haben wir ja auch ein paar Mal gemacht.
Die Sache ist, was man sicher sagen muss, so bevor man jetzt so zum Shitstorm ausholt, wenn man halt irgendwie in einer Band spielen will, egal wie cool und lässig und Rock'n'Roll und Pipapo und Punkrock und hast du nicht gesehen, du musst dich entweder dazu entscheiden, du bist professionell oder nicht. Und wenn du das professionell machst, dann muss man halt auch einfach manchmal grinsen, wenn einem nicht danach ist. Das ist einfach so. Und dann musst du halt auch einfach durchziehen, wenn du keinen Bock hast und trotzdem grinsen. Und dann musst du halt auch abliefern und musst irgendwie sehen, weil Leute bezahlen da Geld für oder du bezahlst da im besten Fall Geld für und willst nicht noch mehr Geld verlieren. Dann muss man halt einfach irgendwie manchmal den Arsch zusammenkneifen und abliefern.
Ja.
Das Problem ist, es gibt einfach ein Level, wo man sich in einer Situation befindet, wo das eine Frage von Selbstrespekt ist. Wenn man fragt, ey, ich will morgen noch in den Spiegel gucken. Und wir hatten die Situation, und normalerweise würde ich nie so aus dem Nähkästchen sprechen, so, weil das eigentlich zu intern ist, aber ich habe überhaupt keine Probleme, das mir damit irgendjemanden zu verscherzen. So. Wir waren Ende 2019 für zwei Support-Shows mit Manta, mit Behemoth in Südamerika gebucht, in Chile und in Argentinien, oder ich glaube in Brasilien und in Chile. Und von Anfang an, seit Tag 1, hat uns der Promoter vor Ort zu verstehen gegeben, dass wir nur der Support sind, was auch völlig von uns nie hinterfragt wurde. Wir haben irgendwie versucht, so professionell, vielleicht der professionelle Deutsche, der alles richtig machen will, 4 Monate im Vorfeld, weil wir natürlich eine Backline mieten müssen, Crew mieten müssen vor Ort, weil wir die unmöglich alle dahin karren können, so, ne? Und wir haben uns dann erkundigt, so also von wegen, ja, wer ist denn der Beste, wo können wir die Backline mieten? Oder man, es gibt so einen genannten Tech Rider, den schickst du da hin und sagst so, ey, das sind unsere Minimalvoraussetzungen, wir brauchen irgendwie, was weiß ich, 3 Amps, irgendwie ein Schlagzeug, folgende Cymbals, und hast du nicht gesehen, so, ne? Und der Typ halt sofort, 4 Monate später, Alter, chill mal dein Leben, nerv mich nicht, was denkst du, wer du bist, du peinlicher Support, schickst mir jetzt so einen Text irgendwie, was weiß ich, lass mich in Ruhe, so, also völlig durchgedreht, wir dann völlig unterwürfig, ja, ey, sorry, so, wann sollen wir uns denn wieder melden, das muss ja geklärt werden, hast du nicht gesehen, so, ja, Alter, jetzt, und dann die nächste Antwort war dann schon so, Alter, jetzt braucht ihr überhaupt nicht mehr kommen, wenn ihr mich weiter nervt und so, und das ging die ganze Zeit so weiter und wir waren die ganze Zeit höflich und, und am Ende des Tages hieß er jetzt so, ja, nö, ihr braucht überhaupt nicht mehr kommen. Wie dreist seid ihr denn hier jetzt hier auch noch Forderungen stellen? Ich meinte so, ey, es ist nicht Forderung, sondern wir haben nur gefragt, wo man eine Backline leihen kann und dass wir das brauchen, weil sonst können wir kein Konzert spielen, so, ne? Und man muss sagen, es ist nicht so von wegen, dass wir uns da selber eingeladen haben, sondern Behemoth hat eingeladen, so, ne? Und wir hatten denselben Booker zu der Zeit. So kam das zustande. Nevermind, alle waren total super, unser Booker hat das auch total super geregelt, so, ne? Und aber der Typ war einfach nicht zu beruhigen, so, totaler Arsch, so, und dann hat der Booker dem geschrieben und meinte so, Alter, bleib mal ein bisschen locker, so hier, die sind befreundet mit der Band, die sind auf Heißen der Band hier eingeladen, so, und der Typ hat sich überhaupt nicht beruhigt, so, und fing dann auch an, sehr persönlich zu werden, so, Alter, du bist gar nichts, so, weißt du, du bist hier nur ein scheiß Support, Alter, in Südamerika kennt dich keiner, so, und wir haben nie irgendwas gefordert oder die Fresse aufgerissen, und am Ende des Tages war so, dass Irin schon nicht entschieden haben, weißt du was? Fick dich. So, weißt du was? Scheiß auf diese Konzerte. Wir hatten natürlich Flugtickets alles schon gekauft, alles Geld in Sand gesetzt, so, weißt du, alles ausgegeben, alles verbraten, so, egal. Aber gesagt, ey, da fliege ich nicht hin. Wenn ich dem Typen ins Gesicht gucke, klatsche ich dem eine, so, weißt du, ich kann es nicht ertragen, so. Und da haben Irin schon dich, das war das einzige Mal in unserer Karriere, einhellig, beide haben entschieden, so, ey, das gebe ich mir nicht. Dafür habe ich nicht angefangen, Musik zu machen, mich hier die ganze Zeit bepöbeln zu lassen und mir von vorne bis hinten erzählen zu lassen, wie unnötig meine Band ist, weil so. Und der Typ hat es überhaupt nicht gerallt, Alter. So. Und wir haben wirklich nichts falsch gemacht, würde ich behaupten. Und extrem unterwürfig, wie das halt so ist, und freundlich. Ey, wir wissen, wir sind unser Support. Und der die ganze Zeit nur so, know your place. So ganz arrogant.
Ja.
Das Problem war, der wollte das Geld für den Support nicht ausgeben. Er wusste aber, er muss das ausgeben, wenn er die Hauptband haben wollen. Das sind halt leider Politics so. Und am Schluss meinte er so, ja, pass auf, ich habe mir das nochmal überlegt. Ich gebe euch noch eine Chance. Und ich meinte so, ey, okay, whatever. Nicht, dass wir unsere Chance vorher vergeigt hätten so. Und ihr könnt hier spielen. Ihr kriegt keinen Backstage-Raum, okay, ich sag so, ey, so what, ihr kriegt kein Catering, ihr kriegt keine Getränke, ihr kriegt gar nichts und ihr müsst euch bei der anderen Support-Band, bei dem Local-Support aus der Stadt da, die da als erstes den Vorturner machen, die müsst ihr vorher über Facebook anschreiben und fragen, ob ihr deren Equipment benutzen dürft. Und ich so, Alter, dafür fliege ich doch nicht nach fucking Chile oder Brasilien, du Penner.
Ja, ja.
So, also völlig geistesgestört, der Typ, und da muss man auch einfach sagen, so, ey, ich habe selten so gut geschlafen wie in der Nacht, als ich die Entscheidung getroffen habe, dann halt nicht. Es wäre schade gewesen, weil das natürlich mächtige Shows gewesen wären vor Ort. Aber manchmal muss man halt auch einfach eine Entscheidung treffen, um sein eigenes Gewissen halber.
Ja, um das Gesicht vor sich selbst zu wahren.
Ja, gar nicht vor anderen. Scheiß drauf, ist mir egal, was andere denken. Aber man muss selber noch irgendwie denken, jeden Arsch musst du auch nicht lecken. Ich will das nur mal ganz klar sagen, der Main Act konnte da überhaupt nichts für. Unser Booker war super, der hat noch versucht zu vermitteln und der hat da auch total die Entscheidung dann mitgetragen, dass wir da nicht hinfliegen so. Aber der Typ vor Ort, Alter. Alter, fing dann an so, Alter, wenn ihr das nächste Mal nach Südamerika kommt, Alter, dann hört ihr von meinen Anwälten. Und ich will so, Alter, brennst du du Lampe, Alter. Egal, also offensichtlich völlig geistesgestört. Der Typ ließ sich auch nicht beruhigen. Egal, du merkst, ich rede mich in Rage, weil es gibt es immer wieder im Laufe der Karriere, dass man echt so ein, zwei Leute einem begegnet, die man richtig, also wo man denkt, so Alter,
ja, wir hatten
wo
mal
ist
so
mein Messer, Alter?
Wir hatten mal so einen Promoter in der Schweiz, war mit einem größeren Tourpaket. Und ich erinnere mich gar nicht mehr an die ganzen Einzelheiten, aber der hat halt auch nur rumgeschissen irgendwie. Und am Ende war das so, wir haben die Show gespielt, kommentarlos, einfach ja, Silent Jay und Silent Bob mäßig. Und irgendwer hat dem noch in die Waschmaschine, in die Backstage-Waschmaschine gepisst. Das war dann so, ja, keine Ahnung. Aber im Grunde genommen glücklicherweise relativ wenig solcherlei Erfahrungen gemacht.
Ja, ja. Also wie gesagt, abschließend nochmal sagen, so ey, das ist, wer ficken will, muss freundlich sein. Und wir sind, auch wenn wir nicht so aussehen und uns manchmal nicht so geben, aber doch eigentlich nach Möglichkeit immer sehr professionell. Und manchmal muss man auch einfach runterschlucken und die Schnauze halten. So, gerade wenn man tatsächlich um seinen Place weiß, weil manchmal ist man einfach Support oder muss halt einfach froh sein, dass man irgendwo mitmachen darf, gerade in den Anfangstagen, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wenn dir das nicht passt, dann hast du ein Ego-Problem und dann ist auch schwierig. So, ne? Aber es gibt Grenzen und diese Grenzen sind auch total okay für sich selber zu ziehen. Ja. Und sag so, Alter, leck mich am Arsch, Ende aus, Nikolaus.
Ja.
So, aber bleiben wir beim Live-Spielen.
Kommen wir gleich zu deinem Lieblingsthema.
Auf jeden Fall.
Und zwar?
Friedrich will wissen, Hand aufs Herz, besoffen oder lieber nüchtern spielen? Jetzt bin ich immer gespannt, Simon.
Kurze Antwort, nüchtern. Ich habe keinen Bock, besoffen zu spielen. Ich kann wahrscheinlich auch besoffen nicht spielen. Ich habe verschiedenste Auswüchse bei anderen miterlebt, die besoffen gespielt haben. Also vom auf der Bühne in Ohnmacht fallen, weil man mit 21 Jahren oder 20 Jahren tagelang Hartalk säuft so und seine Grenzen nicht kennt. Ja, erste Europatour, irgendwelche komischen Piefke-Amis halt so, ne? Und ja, solche Sachen. Es gibt natürlich auch hochprofessionelle Alkoholiker, muss man auch sagen.
Functional Alcoholic.
Genau. Und da fällt mir ein, damals zumindest, der Lorenzo von Sworn Enemy, der hat, mit denen waren wir mal auf so einer größeren Pakettour. Und der hat richtig hart gesoffen und der konnte zwar kaum gerade stehen auf der Bühne, aber shredden konnte der besoffen ohne Ende, war völlig egal. Also der ist über alles drüber gestolpert und man dachte nur, okay, wann fällt er von der Bühne und bricht sich das Genick so, aber auf der Gitarre hat alles gesessen. Für mich persönlich aber eher...
Muscle Memory.
Ja, so sieht's aus, ja.
Kannst ja auch besoffen schlackern, so, ne?
Ja, naja, mehr oder weniger, oder? Ja, ey, ich, also für mich ist es, ich habe da keinen Bock drauf. Ich trinke sowieso auch auf
Tour. Ich wollte gerade fragen, Simon, warst du schon mal besoffen in deinem Leben? Also richtig, hattest du schon mal so richtig einen drinstehen?
Ja, na sicherlich hatte ich schon mal richtig einen drinstehen, aber auf Tour habe ich da irgendwie keinen Bock drauf.
Also du warst ja auch einige Jahre straight edge.
10, ja.
So, ja, so, das sind immer einige Jahre.
Das war auch der Großteil meiner Tour-Karriere.
Wollte ich gerade sagen, Alter. Aber was macht man denn auf Tour, wenn man nicht säuft? Das Thema hatten wir schon mal. Da isst du einen total leckeren Kaffee trinken oder isst was Leckeres.
Ja, genau. Man lässt sich dann einfach anderweitig gut gehen.
Ja, Sauna-Club.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe auf der letzten Tour, auf der ich war, das war dann, da, zu der Zeit habe ich dann schon wieder getrunken, habe ich vielleicht, ey, keine Ahnung, wenn ich 5-6 Bier auf der ganzen Tour getrunken habe, dann... ist das wahrscheinlich so das Maximum.
Hier trinkt Simon aber gerne mal ein Bier oder zwei oder drei. Das muss man ganz klar sagen.
Bei Hanno ja. Hanno ist so... Hanno
ich bin aber auch ein guter Gastgeber.
Hanno ist ein guter...
Ich koche für Simon. Ich habe immer kaltes Bier. Verschiedenste Sorten bereitstehen, die er sich aussuchen kann. Heute gab es einen Pilsener Urquell.
Dank an...
Oh, Alter, jetzt habe ich den Namen nicht auf der Kette, aber jemand, also, liebe Leute, erstmal ganz, ganz großes Tennis. Jemand hat uns... boah, ich hab den Namen, aber derjenige, der es gemacht hat, wird sich angesprochen fühlen. Uns hat uns auch jemand angeschrieben, weil er den Podcast Gear of the Dark gerne hört. Und er findet das vielleicht ganz sympathisch, dass wir gerne mal ein Bier trinken hier, bevor das losgeht oder während wir sabbeln. Und er meinte dann, uns mit einem Lieferservice aus den USA hier Bier nach Hause schicken zu müssen. Und das hat er auch gemacht und es hat fantastisch geklappt. Unter anderem 3 Sixpack Pilsener Urquell, fantastisches Bier. Und das hat Simon zum Beispiel auch gerade getrunken. Also danke nochmal an dieser Stelle, du unbekannter, schöner Mensch, Mann, der uns hat diesen Biersegen beschert.
Ja.
Also wenn ihr uns Gutes tun wollt, feel free, schickt uns Sachen, schickt uns Geschenke, selbstgemalte Bilder. Wir nehmen gerne alles an. Tatsächlich, jetzt mal Butter bei die Fische, auch nur, weil viele danach gefragt haben. Und wir kennen uns beide in dem Game nicht so aus, aber scheinbar scheint das so ein bisschen Standard heutzutage zu sein. Aber viele Leute haben uns wirklich angeschrieben, gefragt, ey, geiler Podcast, dies, das, wie kann ich die ganze Sache unterstützen? Hier ist die Antwort. Wenn ihr das wirklich machen wollt und überlegt euch das gut, aber wenn ihr das wirklich machen wollt, könnt ihr das unter paypal.me/gearofthedark. Offensichtlich kann man da Kohle hinüberweisen, mit der wir uns dann mehr Bier kaufen können oder Hanno seinen Bass reparieren kann.
Ja, oder ich zahle mal den Sprit hierher.
So, ja. Simon, zahl mal den Sprit.
Das ist eigentlich richtiger Band-Lifestyle. Vielleicht reicht es für einen Kasten
Bier. Die Spitze habe ich aber auch direkt kapiert. Ne? Hast du noch nie was drüber gesagt? Gib mal bitte Geld für Benzin. Und ja, jetzt wird das direkt so ausgeschlachtet. Mann. Aber ihr seht, paypal.me/Gear of the Dark. Ja, mal sehen, was ankommt. Aber wie gesagt, vielleicht spenden wir die ganze Kohle auch an uns selber.
Ja, genau.
Nein, aber es haben wirklich viele Leute gefragt.
Ich spende die Hälfte an Hanno.
Wir überlegen uns auch was in Richtung T-Shirt, weil genauso viele Leute gefragt haben, ob wir mal ein geiles Shirt oder so raushauen. Das finden wir eigentlich auch geil. Also wir sind dran, Leute. Laberababer, besoffen oder nüchtern?
Simon,
also nüchtern. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in meinem Leben weit über 500 Shows gespielt, würde ich sagen, wenn nicht deutlich mehr. Und ich glaube, ich kann das so knapp an beiden Händen abzählen, an denen ich nicht getrunken habe, sage ich ganz ehrlich. So, ist ziemlich bitter.
Ja.
Aber es ist ein Reflex, seitdem ich sehr, sehr jung bin, greife ich zur Flasche, wenn es auf die Bühne geht. Einfach aus zwei Gründen, weil ich sehr, sehr gerne trinke, weil ich gerne einen drin habe und drittens, weil es einen locker macht. So, das war so. Und ich kann besoffen einfach tatsächlich gut spielen, sage ich ganz ehrlich. Weil ich habe auch, guck mal, als ich meinen Führerschein gemacht habe, habe ich unglaublich viel Gras geraucht. Und ich habe extra viel Gras vor den Fahrstunden geraucht, weil in meiner Theorie, und ihr kennt sie alle, die Kifferlogik, habe ich gedacht, ey, wenn ich das direkt bekifft lerne, dann kann ich das nachher auch die ganze Zeit, wenn ich breit bin. Und deswegen war ich immer völlig, völlig verturnt. Bis in die Haarspitzen, wenn ich Fahrstunden hatte. Es war natürlich völlig der Albtraum, total Paranoia, die ganze Zeit voll unklar gekommen, aber in meiner scheiß Kifferlogik hat es dann jeden Dienstagnachmittag aufs neue Sinn gemacht. So. Und so ein bisschen ist das auch mit dem Trinken. Ich muss sagen, dass ich weniger trinke heutzutage. An den Anfangstagen von Manta war das sehr extrem. Da haben Irin schon richtig zugeschüttet, weil es auch so, ey, es gab kein Geld zu verdienen, es gab auch nichts zu verlieren. Und es war wirklich auch immer so, keine Ahnung, Klassenfahrt. So, weißt du, die Kumpels sind mit dabei oder so. Natürlich, was machst du? Also, du machst ein Bier auf oder zwei oder acht oder so. Das passiert einfach. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also dementsprechend, guck mal, ich gehe nicht wahnsinnig gerne auf Tour, aber ich spiele gerne Konzerte. So. Und wenn ich etwas gerne mache, dann ist da halt eigentlich auch Bier immer gerne gesehen. Wenn ich Freunde treffe, trinke ich auch gerne ein Bier. Wenn ich zum Fußball gehe, trinke ich gerne ein Bier. Wenn ich Weihnachten feiere, trinke ich gerne ein Bier. Oder wenn ich mit dir hier sitze, trinke ich gerne ein Bier. Warum sollte ich das nicht machen, wenn ich ein Konzert spiele? Das macht total Sinn für mich.
Nun gut.
Das Problem ist, dass wenn man irgendwie 4, 5, 6 Wochen auf Tour geht, kannst du dich nicht jede Nacht, also manche Leute können das, ich kann das nicht und ich möchte das auch nicht, komplett wegoperieren. Da muss man halt so ein bisschen so ein professionelles Trinkertum, und es klingt genauso traurig, wie es ist, aber man muss halt sich so ein professionelles Maß aufbauen, dass man sagt so, ey, ich trinke halt irgendwie 2 Bier vor der Show und 1 hinterher und that's it. So, das und Hard Alk machst du nicht und so weiter und so fort. Klappt mal besser und mal schlechter. Aber wir sind ja hier, um ehrlich zu sein, und dementsprechend habe ich eigentlich fast ausnahmslos immer zumindest irgendwie mit so ein bisschen Stützbier getrunken.
Fair enough.
That's the truth. Was gibt's noch? Oh, wieder so eine komisch formulierte Frage sehe ich hier, ne?
Ist dem so?
Ja, 16.
Ach, ja.
Da fragt ein Typ mit dem herrlichen Namen Fathermucker 99. Und jetzt halt dich fest, Simon. Das ist wieder Linguistik, Alter, zum Niederknien. Habt ihr eine echte Zugabe auf einem Konzert erlebt? Nochmal, habt ihr eine echte Zugabe auf einem Konzert erlebt als Zuschauer? Fragezeichen. Welche Band? Fragezeichen. Wann? Fragezeichen. Wo? Etc. Ob wir schon mal auf einem Konzert waren, wo eine Band eine Zugabe gespielt hat? Was ist denn das für eine Frage?
Ja, so ziemlich auf jedem Konzert, also, auf dem ich jemals war.
Also, Fathermucker 99, wir verstehen die Frage nicht, aber falls du darauf wirklich eine Antwort willst, ja, wir waren schon mal auf einem Konzert, wo es Zugaben gab.
Ist schon vorgekommen.
Ist schon zugekommen. Ich persönlich bin aber nicht ein riesiger Fan davon.
Ich
weil
auch nicht.
Ich mag Konzerte kurz und knackig.
Ja.
Gerne maximal eine Stunde. So, es sei denn, ich gehe zu Tom Petty oder ging zu Tom Petty. So, oder guck mir irgendwie sowas in die Richtung an. Bands, die richtige Evergreens haben, Gassenhauer, jahrzehntelanges Programm.
Ja, okay.
So, das ist was anderes. So, weißt du, da finde ich auch Zugaben geil, weil ich mich da freue wie ein Kind, so über jeden einzelnen Song. Wenn man aber jetzt im Metal oder Extrem-Metal oder extreme Underground-Musik bleibt, so, ich finde, dass das vielen Bands überhaupt nicht gut steht.
Und Manta, nee, überhaupt nicht, ja.
Haben wir mit Manta auch nie gemacht. Ich finde es immer wichtig, dass die Band bestimmt, jetzt haben wir alles gesagt, jetzt ist Ende, wir sind fertig, wir sind, weil, und dann erwarte ich von der Band auch, dass die so spielt, dass die in der letzten Sekunde vom letzten Song nicht mal mehr stehen können. Und so spielen wir. So, weißt du? Wenn du lässig von der Bühne laufen kannst und 10-mal hinterm Vorhang wiederkommst und dich verbeugst und dann noch 2 Nummern und 3 Nummern, okay, cool. Aber das ist halt nicht sonderlich heftig. So, es muss halt passen zur Band. So,
ja, ne? Ich bin auch kein Fan. Ich bin auch vom Zugang, irgendwie ist es total, ein total eigenartiges Gefühl, wenn man schon von der Bühne gegangen ist und die Leute in der Zugabe verlangen, man kommt sich immer ein bisschen vor wie ein Depp, wenn man dann auf die Bühne zurückläuft. Dann so, ha, so, hi, Leute, na, okay, cool, spielen
ja,
wir noch
vor
einen
allen
Song.
Dingen, wenn du kennst das ja, wenn er nur die Hälfte Zugabe braucht. Oh, die andere Hälfte ist völlig cool damit, dass es vorbei ist.
Ja, aber, so. die Hälfte, oder selbst wenn es, sagen wir mal, noch schlimmer ist, wenn es ein Drittel ist, aber dieses Drittel ist völlig übertrieben laut.
Hattest du schon mal ein Konzert, wo die Band einfach, ey, die du eigentlich total geil findest, die wollten einfach nicht aufhören zu spielen? Wo du dachtest, so, Alter, oh, bitte.
Das denke ich so oft, weil ich, genau wie du, kurze Konzerte mag. Ich mag zum Beispiel bei einer Metal-Show, also ich bin sogar nach 45 Minuten schon mehr als versorgt. So. Es ist selten, dass ich eine harte Band länger ertragen muss. So. Da gibt es wenige Ausnahmen. Also was ich mal sehr fett fand, was auch länger war, war, als Mayhem die De Mysteris Dom Satanas komplett durchgespielt haben.
Hast du den Temper gesehen, ne?
Richtig. Ja. Das kann man machen. Ganze Platte, durchgehend geile Atmo, kann ich mir geben. Aber so unter normalen Umständen, ganz ehrlich, bin ich nach 45 Minuten spätestens eigentlich so am Punkt angelangt, wo ich mir sage, so okay, reicht.
Wenn man aber richtig Fan ist von einer Band, ja, die aber nochmal, es muss zur Musik, also es muss ja auch zu der Stimmung
total
des Abends passen. Es
das
muss,
ist auch schlimm, wenn Bands nicht kein Gespür dafür haben. Noch
auch,
schlimmer,
ey, sorry,
als wenn
no,
keiner,
no hate, aber ja, so professionelle Ami-Bands auf Tour, die einfach so ein einstudiertes Programm haben, die keinen Unterschied machen, ob sie gerade zu Hause in L.A. vor 6.000 Leuten oder irgendwie in Wanne-Eickel vor 140 Leuten spielen. So. Und trotzdem halt mit jeder Move, jede Ansage immer genau das Gleiche. Und sie kommen 11-mal zurück und so.
Ja, weil 3 Leute klatschen halblaut.
Ja,
so. Ja,
also das habe ich auch schon erlebt.
Da
habe
ich
mich
auch
schon ganz finster mit Bandmitgliedern drüber gestritten, aha, weil der Sänger unbedingt meinte, ey, da sind Leute, denen schulden wir das, wir müssen zurück rausgehen. Ich sage so, Alter, nimm dich zusammen, du peinlicher Typ. Da sind irgendwie, was weiß ich, 4 Leute von 80 Nasen, die Zugabe brüllen. So, ne?
Ja. Ja,
bitter,
das ist,
bitter.
Sowas ist bitter auf jeden Fall.
Wenn man aber Riesenfan ist von der Band, kann es geil sein. Mein erstes Konzert, Kauf mich Tour 1994, Die Toten Hosen.
Die
15. April. Die haben 11 Zugaben gespielt, beziehungsweise sind, glaube ich, 11-mal wieder zurück auf die Bühne gekommen oder so eine Nummer.
Oh,
und das,
Alter,
war der absolute Wahnsinn. Das war richtig gut. Und am Ende waren sie alle nackt und so. Ich weiß, Blasensülz muss man nicht gut finden. Aber damals für einen 12-jährigen Typen war das der absolute King-Move so. Ich habe das so gefeiert und die Show wurde besser und besser und jede Zugabe wurde krasser und krasser. Da wurde eine Zugabe im Rang zwischen den Leuten gespielt.
Ja, okay,
und,
alles
Alter,
klar.
Das war der absolute Wahnsinn. Da muss man, Alter, kannst du sagen, was du willst über Toten Hosen, höre ich mir jetzt heute auch nicht wahnsinnig an, weil es mich einfach nicht interessiert, so. Aber die waren Anfang der 90er auf absolut ihren Zenit und die beste Liveband, die es zulande gab. Ende aus.
Ja, wenn daraus so ein Event wird, okay, kann ich mir das schon vorstellen. Habe ich so in der Form noch nicht erlebt. Ich erlebe dann immer eher, die Band kommt zurück auf die Bühne.
Zusammenhaltsrock.
Ja, genau, ich erlebe nur Zusammenhaltsrock in meinem Leben, ja. Ja, Band kommt zurück auf die Bühne, spielen dann noch 4 Songs, wo auch einer gereicht hätte, so. Und man ist mit irgendwem auf der Show, der unbedingt noch bis zum letzten Ton bleiben muss. Und man selbst will sich eigentlich schon
oft ja die Schnapsleichen, die eh ganz fürchterlich zu ertragen sind, weil sie eh nicht mehr peilen, was man macht.
Ja, ich gehe nicht mit Schnapsleichen auf Konzerte.
Nee, ich meine, wenn du selber auf der Bühne stehst und du merkst, die Leute,
ach so, ja,
die einfach nicht aufhören zu brüllen,
Alter,
weil sie halt einfach so dermaßen voll sind und alle Leute sind peinlich berührt. So. Also um nochmal zu dieser besoffen oder nüchtern Frage. Es ist ganz selten, dass ich so rotzevoll bin, also es passiert eigentlich nie, dass ich nicht mehr weiß, was so angebracht ist.
Ja,
so.
Ja,
ich kann den Raum einigermaßen lesen, glaube ich, so, selbst wenn ich ein paar Bier drin habe. So.
Ja, das ist ja eine gute Eigenschaft. Zum Thema Raum lesen oder überhaupt zum Thema Feedback sozusagen, was man so bekommt von den Leuten. Wie gehst du denn mit Kritik um, wollte auch jemand wissen.
Ja, hat auch nicht nur einer gefragt, tatsächlich Kritik, ob die weh tut.
Ja.
Ja, tut immer weh. Aber Kritik kann ja auch wehtun, ist ja auch okay. Es gibt ja auch, ich meine, das klingt jetzt total abgedroschen, aber es gibt halt berechtigte, gute, konstruktive Kritik und es gibt halt einfach Kritik, wo einfach sagt, Alter, deine Frau ist hässlich und du bist ein Arsch und dein Hund stinkt.
Ja.
Wenn es um deine Songs geht, da kann man halt wenig drauf antworten. Aber schlimm finde ich Kritik, wenn man sich einer Sache total sicher war. Wenn man an was rumgebaut hat, zum Beispiel bei dir, oder bei dir wäre es so, rein hypothetisch, ich schreibe einen neuen Song und bin mir voll sicher und denke so, Alter, ich habe hier gerade Ride the Lightning neu komponiert, so, weißt du, dann stelle ich dir das vor und du bist immer noch höflich, weil du ein höflicher Typ bist, so, aber trotzdem merke ich zwischen den Zeilen, ja, Hanno, das ist immer richtig lauwarmer Kaffee hier, ne, also, und das tut weh.
Right, der Stromausfall.
Wenn man sich einfach verschätzt, so finde ich. Das, weißt du, wie ich meine? Wenn man sich so verrennt hat und in diesen Schmerz gekoppelt mit, man hat richtig viel Zeit in was investiert, was am Ende nichts wert ist, so.
Ja, für mich ist es so, ich finde, was ich immer schwierig finde, ist, wenn man sich total missverstanden fühlt. Wenn man irgendwie mit einer ganz bestimmten Intention irgendwas gemacht hat, und dann der Reviewer oder so das Gegenteil daraus interpretiert oder so. Sowas kann manchmal ärgerlich sein. Andererseits ist es halt auch so, man darf ja auch nicht vergessen, dass sowas extrem subjektiv wahrgenommen wird. Und wenn jemand, weil das ist dann, wenn jemand es scheiße findet, weil er das Gegenteil von dem rein interpretiert, was man selbst in die kreativ da reingesteckt hat, ist es andererseits aber auch wieder so, dass man sich dann denkt, so, ja, okay, alles klar, hier besteht zwischen uns beiden einfach ein Missverständnis. Ich sage damit nicht, dass der Reviewer falsch ist, sondern es besteht ein Missverständnis zwischen dem, was ich sagen wollte und dem, wie es wahrgenommen wird, zwischen mir und dem Hörer sozusagen. Und dann ist es vielleicht auch, dann ist es halt einfach so.
Aber die Größe muss man erstmal haben, Simon. Also ganz ehrlich, so, also du kennst das doch bestimmt auch, dass du ein Review über deine eigene Band liest und du halt einfach schon irgendwie deinen Waffenkoffer zusammenpacken willst. Man muss da drüber stehen und das wird mit den Jahren auch besser, aber manchmal fühlt man sich halt absichtlich so missverstanden. Und es gibt das. Es kommt vor, dass der Reviewer dir einfach einen reindrücken will. Das gibt es einfach.
Ja, das gibt es definitiv. Aber im Grunde genommen, ich bin immer so jemand, der sich vielleicht...
Aber nicht oft.
Nö, nicht oft, nee. Und ich bin vielleicht jemand, der sich darauf, wenn er es liest, ja, dann geht mir so ein bisschen die Pumpe und dann nach dem Lesen atme ich einmal tief durch und dann denke ich mir auch so, ja, okay,
ja, ja.
Am Ende des Tages ist es irgendwie auch total Wumpe so.
Womit ich ganz gut umgehen kann, ist, wenn Leute meine Band einfach scheiße finden, aber die nicht persönlich werden, aber einfach so, ja. Alter, Manta, was ist denn das für ein Müll? So braucht keiner. Wenn ich sowas lese, es löst in mir überhaupt nichts aus. Also wirklich, und da gibt es ja einige von.
Sowas ist auch besser. Ich finde immer am Ende des Tages sowas, wenn jemand was richtig verreißt und einfach sagt, ich finde es absolut scheiße.
Ja, ja.
Es ist wahrscheinlich besser als so ein Review, in dem so, ja, ganz solide Platte, holt mich jetzt nicht ab, vier...
Ja, braucht von das wer? Fragezeichen.
Ja, oder ja, genau, ist jetzt nicht essentiell so, aber wenn man ein Riesenfan der Band ist,
kann
dann wird schon
machen,
wird
muss
schon
man
okay
nicht.
Sein.
Die
so,
ganzen
ja.
Klassiker, ja, ja.
Ja, genau, so, das, sowas finde ich halt schlimm, weil nach so einem Review hört sich halt auch keiner deine Platte an, so muss man auch ganz klar sagen.
Das ist das Problem so, aber ansonsten Kritik, so ich finde, Kritik tut halt eigentlich nur dann weh, wenn man selber bis zum Schluss nicht begreift, dass diese Kritik angebracht ist, weil eigentlich ist Kritik was total Gutes ist. Zum Beispiel Simon, wenn ich neue Sachen schreibe, ich stelle Simon sehr viel von meinen Sachen vor. So, und ich schätze deine Kritik, Simon.
Mhm.
So, und auch ehrliche Kritik. So, und ich bitte dich ja auch oft um ehrliche Kritik. Und ich bin dann, wenn ich um Kritik bitte, auch nicht böse, wenn dann auch was eher Ernüchterndes kommt oder so. Also
ja.
Wirklich nicht. Denn Kritik ist das Allerwichtigste. Andererseits darf man auch nicht versuchen, sich durch die Kritik von Dritten das perfekte Produkt zu erfinden. Man darf
ja,
nicht denken,
nicht.
Dass die Meinung, also nichts ist so wichtig wie deine eigene Meinung, wenn es um Kunst geht oder wenn es um Musik geht. Du musst dich einfach auf dein Bauchgefühl verlassen und denken, ey, das, was ich mache hier, ist geil. Weil wenn du das Gefühl nicht hast, sondern immer nur Rücksprache hältst und Feedback von Dritten einholst und überlegst, ey, ja, was findest du daran gut, was findest du schlecht, was sollte ich vielleicht anders machen, kriegst du nachher halt so ein Mischprodukt, was überhaupt keinen Charakter hat.
Ja, ein Kompromiss.
Du kriegst einen Kompromiss und Kompromisse immer schlecht.
Ja.
Im Leben zwischen Freunden und Family und Bands sind Kompromisse vollkommen okay, aber wenn es um dein eigenes Songwriting geht, sind Kompromisse halt der absolute Feind.
Nee, und das ist eben auch immer der Punkt. So, für mich, ich würde niemals sagen, dass die Musik, die ich mache, objektiv geil ist, aber ich bin ganz ehrlich, ich mache die Musik auch für mich selbst. Ich mache Musik, die mir selbst gefällt. die ich mir dann auch, und ich höre mir meine eigene Musik auch, wenn
das ist bekannt,
ja,
Simon,
höre ich mir dann auch an, so, ja, nicht ewig, aber ich kann mir auf jeden Fall für, sagen wir mal, 3-4 Wochen nachdem eine Platte fertig ist mit allem drum und dran, kann ich mir die auch oft anhören und finde die auch als Hörer gut, so. Das baut sich dann natürlich irgendwann ab, aber nichtsdestotrotz, also für mich wichtig, dass ich, wenn ich, für mich ganz persönlich ist das irgendwie ein Anspruch und den muss nicht jeder haben, aber für mich ist der Anspruch schon so ein bisschen, wenn ich nicht Musik mache, die ich mir dann selbst anhören kann, ohne dass mir langweilig wird, so, dann ist es irgendwie halt auch so, oder dass ich keinen Bock drauf habe, dann ist es für mich irgendwie auch aus ganz persönlicher Perspektive so ein bisschen am Ziel vorbei vielleicht.
Ich beneide das, ehrlich gesagt. Bei mir geht das überhaupt nicht so. Ich stecke so viel Herzblut, so viel Leidenschaft und auch so viel Stress und in eine Aufnahme, in das Songwriting und in das Kreieren der Platte, dass ich danach einfach fertig mit sein will. Ich weiß, das ist gut. Ich vertraue mir da. Und ich, wenn ich das dann irgendwie Jahre später nochmal höre, dann denke ich so, ja, ganz cool. So. Aber ich höre mir meine eigene Mucke nie an, weil ich das einfach nicht ertragen kann. Nicht, weil es scheiße ist, sondern weil mich das an unglaublich viel Stress und Arbeit erinnert. Und ich möchte einfach nur damit fertig sein. Dann möchte ich das ins Regal stellen und mich irgendwann mal drüber freuen, wenn ich alt und grau bin. So. Aber sonst habe ich das überhaupt nicht, dass ich so meine eigene Mucke auflegen würde, weil ich das emotional voll anstrengend finde.
Also ich kenne das Gefühl, fertig sein zu wollen, aber wenn ich fertig bin mit der Arbeit, kann ich damit auch emotional ganz gut abschließen. So. Also,
ja, aber dafür muss ich mir denn nicht mehr anhören, um ganz ehrlich zu sein. Nö, aber ich finde deinen Standpunkt total super. So. Vielleicht ist auch nochmal der Unterschied, dass du nicht selber singst. Das ist auch nochmal ein ganz großes Ding.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Dass du ja auch viel produzierst, du hast ja einen sehr technischen Job oder auch, ne, du machst ja in deiner Band auch nicht nur, ey, ich spiele jetzt Gitarre, sondern du kreierst, du schreibst so, keine Ahnung. Vielleicht ist es der Unterschied. Vielleicht ist es aber auch einfach nur, weil du deine Band geiler findest, als ich meine. Ich finde meine Band super, also nicht, dass wir uns falsch verstehen, aber ich habe nicht das Bedürfnis, meine eigene Mucke zu hören. Ich finde, es macht viele, wenn viele oder einige Jahre ins Land gegangen sind, viel mehr Spaß, da nochmal reinzuhören. Weil es erinnert mich wirklich an Stress. Ich rede auch nicht so gerne über meine eigene Musik, muss ich sagen. Stresst mich auch. Der Interview-Marathon, wenn ein Album fertig ist, das nimmt die ganze Magie. Ich will dann lieber über was anderes reden, aber man kann nicht alles haben. Ganz kurzer Einschub. Zu der Sache, die du gesagt hast, seine eigene Mucke hören, das erinnert mich an eine Geschichte, die der Sänger von den Hives mal erzählt hat in einem Interview, die mir echt im Gedächtnis geblieben ist, die ich sehr, sehr schätze. Und zwar ist für ihre erste US-Tour, das war, glaube ich, Los Angeles, und da sind sie auch so adressenmäßig, hier wohnen die Stars oder die Adressbuch der Rockstar. Das ist ja ein offenes Geheimnis, welcher Rockstar wo wohnt. Dann sind sie mit dem Tourbus an dem Haus von Glenn Danzig vorbeigefahren. Und die Legende...
Das kann nur gut werden.
Ja, die Legende erzählt, dass er tatsächlich seinen Sportwagen, ist ja ein sehr kleiner Mann.
Ja.
Ein sehr, sehr kleiner
ganz
Mann.
Ganz klein.
Seinen feuerroten Sportwagen gewaschen hat an einem schönen, sonnigen, kalifornischen LA-Tag und schallend laut aus der Garage Mother lief und er den Song selber beim Waschen mitgesungen hat. Und ich möchte das einfach als bare Münze nehmen, weil dann, warum sollten die Hives über so eine geile Geschichte lügen? Das macht keinen Sinn. Und ich glaube das und ich erzähle es, wie ihr merkt, weiter. Erzählt diese Geschichte auch weiter. Und noch eine Geschichte über Glenn Danzig und die ist wirklich, wirklich wahr. Mein Freund Michael Bowie Bowitzki hat in einer Band gespielt, die hießen Union Youth.
Mhm.
Zur Jahrtausendwende, glaube ich, Anfang
Unionsjugend halt, ne, von der CDU.
So, das ist die junge Union der Grunge-Bands damals gewesen. Ey, und ich hoffe, ich erzähle das jetzt richtig. Wenn nicht, Schande auf mein Haupt. So, ist mir aber auch egal. Die haben Support für Danzig gespielt. Und Glenn Danzig ist so fürchterlich klein und der findet das nicht so gut, dass der so fürchterlich klein ist, dass die ganzen anderen Bandmitglieder ein rot markiertes X auf der Bühne haben, wo sie stehen müssen, beziehungsweise wie weit sie sich an den Vorderrand der Bühne bewegen können, damit die Relation nicht so offensichtlich wird zu Glenn Danzig selber, der dann natürlich die Bandmitglieder in der Normalgröße immer kleiner erscheint. Deswegen müssen die anderen Bandmitglieder sehr weit wegstehen, damit das in der Totalen so aussieht, als wären die alle plus minus gleich groß.
Ja, kann
Glenn
ich mir...
Glenn Danzig, du bist ein super Typ. Überweist Geld für Glenn Danzig.
Glenn Danzig.
Ja, so sieht's aus. Also, was war die Frage? Ach ja, Kritik. Ja, Kritik an Glenn Danzig wird hier nicht zugelassen. Das ist, was ich hier von mir gebe. Keine Kritik, sondern nichts als Lob. Denn auch Lob muss man sich, also negatives Lob muss man sich verdienen.
Ja, es ist aus Liebe.
Aus Liebe. Bist du großer Danzig-Fan? Ich könnte mir vorstellen, du bist so ein Danzig-Typ.
Ich finde Danzig... auszugsweise gut.
Lieber Danzig als Ranzig mit 20, wie wir immer sagen.
Ja.
Wie immer gesagt wird.
Ja, wie, das ist ja, ist das nicht das Motto der deutschen Nationalmannschaft, oder?
Ja, keine Ahnung.
Ja, ich weiß es auch nicht. Nee, ich finde Danzig gut. Ich mag Misfits mochte ich immer mit Danzig und mit Michael Graves mochte ich beides auszugsweise.
Ich mochte Danzig lieber als Misfits.
Ach so, ich mochte auch Samhain lieber als Misfits tatsächlich.
Interessant.
November Coming Fire ist für mich eine wichtige Platte, die finde ich richtig geil.
Alter, ich sehe gerade, wir haben hier glaube ich 3 Stunden schon gelabert, Simon.
Naja, dann sind es...
Ja, 2 gute Folgen hoffentlich. Ich hoffe, sie machen euch Spaß. Wir konnten nicht auf jede Frage antworten. Da waren auch viele Fragen doppelt. Es gab ein paar Fragen und auch noch ganz wichtig zu sagen, da haben wir schon Folgen in der Pipeline. Die haben wir schon teilweise aufgenommen. Zum Beispiel eine Folge zum Songwriting. Eine Folge dazu, wie es hier uns in den USA geht, wie das Leben so ist.
Genau.
Wir haben eine Folge genommen, so, ey, welche sind eure peinlichsten Platten? Wir haben eine Folge gemacht, die heißt Guilty Pleasures, wo wir darüber reden, was wir für Mucke hören, mit der man nicht unbedingt angeben würde. Um den Authentizitätspreis zu gewinnen.
Ja.
Also da kommt noch einiges. Also fühlt euch nicht übergangen. Die Kanone ist geladen, Alter. Es gibt kein Tomorrow mehr. Deswegen noch eine Nummer. Jemand fragt, ob wir Lampenfiebertypen sind. Wie gehen wir mit Lampenfieber um? Ob wir sowas spüren, wenn wir nervös sind, bevor wir Shows spielen? Scheint eine dringende Frage zu sein. Das war ganz nervös formuliert. Simon, ja. bist du, zitterst du, bevor es auf die Bühne geht?
Fast. Gar nicht. Nee. Habe ich ganz, ganz selten in meinem Leben erlebt. Ich sag mal, richtig starkes Lampenfieber hatte ich, glaube ich, noch gar nicht. Und so ein bisschen so Kribbeln im Bauch, sage ich mal so, oh, okay, bei so größeren Festivals, aber nicht so, dass ich sagen würde, dass ich damit Schwierigkeiten hätte. Kann ich echt gar nicht sagen.
So, Kribbeln im Bauch ist ja auch eher so eine angenehme Angespanntheit. Das habe ich auch eher. Ich habe eigentlich keine Angst. Ich bin positiv angespannt. Ich bin so, wie sagt man, Fight-or-Flight-Modus. Mhm. Ich bin so ready to attack. So, das ist das Ding. Ich habe so meinen Frieden damit mir gemacht, dass es jetzt zu spät ist. Und egal, wie viele Leute das sind, was da gerade los ist, wie schwierig das Publikum ist, ich gehe da raus. Und ich rechne immer ein, dass das auch so ein bisschen so eine Kampfsituation ist. Weißt du, gerade am Anfang der Band, wenn dich noch keiner kennt oder du weißt, du musst dich beweisen und es sind viele Hater da oder sonst was, ich bin dann bereit, so richtig extrem auf die Kacke zu hauen. Ich kann dann auch nicht mehr klar denken, ich habe dann Tunnelblick und das empfinde ich als was sehr Positives. Und so Angst,
ja.
Ich habe diese Geschichte mal erzählt, wo ich früher als Blödelbade unterwegs war.
Ja, hast du schon.
Die habe ich schon mal
erzählt. Die hattest du schon erzählt, ja. So, die gibt es schon nachzuhören in irgendeiner von unseren Folgen.
Wahrscheinlich Weapon of Choice, wo ich erzählt habe, dass ich mir eine Akustikgitarre gekauft habe, anstatt einer elektrischen Gitarre.
Das ist gut möglich.
Weil ich die Leute damit besser unterhalten konnte. Und da habe ich dann wirklich wortwörtlich vor dem Vorhang gelugt und gesehen, ey, da sind 1200 Leute.
Mhm.
Und ich habe nur Klamauk mitgebracht, vorgeschriebene Gags.
Ja.
Und.
Da hast du Lampenfieber gehabt.
Da habe ich richtig Schiss gegangen. Ist mir richtig radikal der Stift gegangen. Wollte ich nur nach Hause. Da hatte ich wirklich nur einmal in meinem Leben wirklich überlegt, Alter, ich kletter hier jetzt durchs Fenster und ich höre mit Mucke auf und ich renne nach Hause und das war's. Ich will einfach nur
Lass
nach Hause.
Lass mich nie wieder blicken.
Bon rauchen und alles so in die Schnauze halten, ich Kekse essen. Ich will das.
Kann ich aber verstehen. Das ist ja auch ein Riesenunterschied zwischen Gitarre zu spielen und witzig zu sein durchs Mikrofon vor was weiß ich wie vielen Leuten.
Und keiner wartet auf dich, weißt du? Ja. Bei Manta und bei Nightmare wahrscheinlich auch, zumindest bis zum Teil ist es oft so, dass schon ein paar Leute da sind, die das geil finden. Und selbst wenn du dann so ein bisschen vergeigst, dann wird das irgendwie trotzdem einigermaßen mitgetragen. Das ist natürlich nicht super, aber...
Bei Nightmare ist es anders, da ist es eigentlich egal.
Wie mein?
Weil wir irgendwie in so einem Modus sind, wo Publikumsinteraktion fast egal ist.
Okay, fair enough.
Ja, wir machen ja auch keine Ansagen und gar nichts. Wir sind da irgendwie so in unserer Bubble und spielen unseren Scheiß so und haben so unsere Feelings sozusagen. Und
Manta hat auch so angefangen. Alles immer nur schwarz, Strobo, keine Ansagen. Und dann habe ich festgestellt, ich laber einfach viel zu sehr. Das ist das, was mir Spaß macht, mit den Leuten Kokolores zu treiben. Ich weiß, das ist nicht das Trueste und nicht das extrem Schwarzmetallische draußen, aber... Ich muss ja auch Spaß an der Nummer haben.
Ja, ich sag mal so, ich glaube, bei mir liegt es auch daran, mit der alten Band War From A Harlot's Mouth, da war es immer, da das ja eh alles so ein bisschen auch aus der Hardcore-Szene gespeist war, wo Publikumsinteraktion ein Riesenteil von dem Ganzen, es ist ja viel mehr so ein Geben und Nehmen.
Anstrengend.
Ja, ist irgendwie, nachdem ich das jahrelang so gemacht habe, und ich bin ja auch eher ein bisschen introvertierter Typ so, nachdem ich das jahrelang mitgemacht habe, finde ich das total angenehm, jetzt live mit einer Band zu spielen, wo man irgendwie so sein Ding macht und ich halte das auch irgendwie, komischerweise gibt mir das auch ein ganz anderes Selbstvertrauen, weil ich dann das Gefühl habe, so okay, jetzt habe ich nur eine Option, nämlich richtig abzuliefern, und wenn ich das Gefühl habe, dass ich abliefer, dann ohne dass es irgendwelche Ablenkungen gab, so, dann fühlt sich das auch richtig gut an nach einer Show, so, weil man das Gefühl hat, so okay, hier kam jetzt halt einfach nur irgendwie 30 Minuten lang Weltuntergang, so.
Ob wir jemals wieder live spielen, irgendeine von unseren Bands, das werden wir dann noch sehen und klären in einer anderen Folge, die schon in der Pipeline steht.
Ja.
Kein Lampenfieber, keine Angst, aber eine Sache, die mich seit Tag 1, seitdem ich regelmäßig auf der Bühne stehe, immer wieder begleitet, sind wirklich, wirklich, wirklich anstrengende Träume. Versagensträume. Das habe ich, doch, das habe ich wirklich, wirklich viel. Ich träume davon, dass ich dass so Dinge völlig schief laufen. Kennst du das? Hast du nicht so Träume?
Ja, deswegen sage ich ja so. Ich bin,
ach so, du bitte, das Ironie.
Das habe ich.
Du hast
total.
Das auch.
Ich habe absolut. Ich habe regelmäßig alle paar Wochen, sage ich mal.
Ja, das kommt hin.
Träume ich irgendwie so einen Bandtraum von irgendeiner schlechten Bandsituation, und oft hat das mit Live-Spielen zu tun. Und bei mir ist das oft so. Das läuft eigentlich fast immer nach dem gleichen Schema ab. Man spielt ein Festival, Open Air.
Ja.
Ja, Open Air Festival. Und man hat im Hinterkopf schon die ganze Zeit so, ja, ich muss noch üben. Ja, ich muss noch üben, ich kann die Songs noch nicht so. Und dann prokrastiniert, um jetzt mal das Wort von vorhin aufzugreifen.
Ja, von Hahnfried.
Genau, von Hahnfried, ja, wollte ich direkt sagen. Man prokrastiniert und übt dann nicht, und dann kommt man beim Festival an und stellt fest, oh scheiße, ich kann ja gar nicht so. Ja, und
du kannst die Songs gar nicht spielen.
Gar nicht. Ich weiß eigentlich.
Alter, das ist genau der Traum, den ich auch immer habe, Simon. Ich verarsche dich nicht. Ist genau der Traum.
Alter,
ich habe den so ein bisschen anders.
Ja.
Ich habe den immer, eine große bekannte Band fragt, ob ich da mitspielen will.
Hatte ich auch schon.
Pass auf. Und dann geht's auf. Und ich so, ja klar, Digga, sicher, Alter. So, überhaupt kein Problem, und ich schnall mir die Gitarre um und gehe auf die Bühne und die Leute johlen und das Licht geht aus und der Drummer zählt ein. Ich stell fest, Alter, in all meiner Freude und Hype, jetzt mit dieser Band mitzuspielen, Alter, ich weiß nicht, wie man einen Song spielt.
Ja, das hatte ich auch schon.
Vorgestern gerade gehabt, Rest in Peace, ich weiß, vielleicht wegen aktuellen Geschehnissen, aber habe ich geträumt, dass ich bei Entombed eingestiegen bin.
Ja.
Und es ist genau so gelaufen, ich auf die Bühne und so. Ey, und irgendwas war schon so ein bisschen weird die ganze Zeit. Dann bin ich auf der Bühne, Alter, der Drummer fängt an und ist so, Alter, scheiße. Du hast nicht einmal gefragt, wie die Songs gehen. Und ich schlechter drin, Mucke von anderen Leuten zu spielen. Ich kann einen Coversong. Und dann geht das los, Alter. Und in der ersten Reihe steht so eine alte Flamme von mir aus der Schule. Ja? kein Witz, also so wirklich ein Klischeetraum. Und diese Träume, wie du sagst, alle paar Wochen habe ich sie.
Mhm. Also mit anderen Bands hatte ich auch schon, aber es ist tatsächlich auch oft mit meiner eigenen oder mit meiner alten Band oder mit Konstellationen, wo dann, da ist dann einer aus meiner alten Band, einer aus der neuen Band, einer aus einer Kumpelband.
Oder auch neue Songs, die man gerade erst auf Platte geschrieben hat und vergessen hat, für die Tour zu üben. So.
Genau so, also habe ich oft und auch schon mit anderen Bands tatsächlich, dass ich auch bei irgendeiner großen Band aushelfen soll.
So spontan Jam, komm auf die Bühne und stell auf, ja logisch, Alter.
Nicht mal spontan Jam, echt so richtig auf, wir brauchen eine Aushilfe, willst du es machen? Und dann sage ich und dann und dann weiß ich, dass dazugehört, okay, dann muss ich die Songs lernen, aber dann ist irgendwie wie Werbepause,
Und dann geht's los und man hat die Songs nicht gelernt.
Und man ist auf einmal auf dem Festival, wie gesagt, auf dem Open-Air-Festival, es ist immer ein Open-Air-Festival bei mir.
Das ist bei mir nicht so, bei mir ist es meistens eher so bedrängt und klein und noch viel peinlicher. Weil bei Open-Air-Festival ist der Sound oft so scheiße, dass man halt einfach so tun kann, als gäbe es technische Probleme.
Aber so denkt man ja nicht in seinem Traum, in seinem Albtraum.
Und unser einen schon gar nicht. Einen anderen Traum, den ich auch mindestens, den ich noch öfter traume, ich bin fast 50-50, aber ist der, Alter, ausverkauftes Konzert, wir kommen an, ich baue mein ganzes Gear auf. Und dann, und irgendwie, der Saal wird immer voller und die Leute werden schon voll ungeduldig. Und dann ist es so, boah, Alter, warum kommt denn da kein Signal? Und jeder, der ein großes, komplexes Live-Rig hat, so, der weiß, wovon ich rede. Es ist immer Angst, dass irgendwas nicht funktionieren könnte.
Ja.
Und meins ist relativ komplex und es kommt auch mal vor, dass irgendwas nicht so richtig klappt. und man findet den Fehler nicht. Und man tauscht alle Kabel aus. Und dann kommt aus dem Amp nichts mehr raus. Dann muss man noch eine Sicherung austauschen. Und dann ist das Effektboard defekt. Und dann geht der Strom irgendwie an und aus. Und irgendwann nach Stunden habe ich alles den Fehler gefunden. Und ja, das Rig läuft und ich drehe mich um, gucke auf meine Uhr, es ist 3 Uhr morgens und der Saal ist wieder leer. Hm. Und die Leute sind alle gegangen. Ja. Weil ich meinen Scheiß nicht zusammengekriegt habe. Und diesen Traum träume ich richtig, richtig oft.
Okay, den habe ich tatsächlich, also so einen Traum in der Form habe ich tatsächlich nicht. Liegt vielleicht an meinen unkomplizierten digitalen Live-Rigs. Wo seht, alles immer sehr, sehr ja, gut funktioniert.
Simon, ja, ihr seht, ihr schickt uns durch die Hölle. Liebe Fans da draußen, liebe Leute, die zu Konzerten gehen. Ich habe diese Träume wirklich viel. Aber dieses so, ey, ich gehe auf die Bühne und ich weiß überhaupt nicht, was ich spielen soll. Es sind beides Albträume, total stressig. Ich wach dann auch gerne mal mitten in der Nacht auf und kann eine Stunde oder zwei nicht wieder einpennen, weil das einfach so stressig war, die ganze Nummer.
Okay, nee, ich glaube, ich penne durch, also ich träume den Traum zu Ende und meistens geht's dann wieder zurück ins Schlafland so.
Und oder auch so ganz oft habe ich so Träume, dass ich so Kabel sortiere und Lötträume habe ich ganz viel, dass ich Kabel löte und kalte Lötstellen überprüfe und solche Sachen. So, also völlig abgespaced. So, egal. Aber Simon, weißt du, was mir gut gefällt? Dass wir hier so offen und ehrlich reden können, keine falsche Härte an den Tag legen und vor allen Dingen, dass man den Mensch hinter dem Rockroboter von den Gear of the Dark Protagonisten.
Von den Cyborgs.
Ja, von den Cyborgs, Hanno Kleene und Simon Havemann eigentlich hier feststellt, dass wir einfach ganz normale Typen von nebenan sind. Richtig sympathisch eigentlich, ne? Und vor allem, dass du die gleichen Träume hast wie ich. Nächstes Mal reden wir über die gleichen Sexträume und da wird es dann richtig interessant. Alter, ja, mein Mund brennt, wir haben wieder gelabert ohne Ende. Hat aber richtig Bock gemacht. Das haben wir nicht zum letzten Mal gemacht. Vielleicht machen wir es jetzt immer so, dass die Leute uns einfach diktieren, worüber wir reden sollen und wir liefern einfach ab. Entspannt dafür uns.
Nächste Woche einfach wieder bei auf unseren Social-Media-Kanälen posten. Ja, wir würden gern mal eine FAQ-Folge machen.
Ey, Spaß beiseite, was euch auf der Zunge liegt, was ihr meint, belabert werden zu müssen, wir schätzen dann ein, ob es das wert ist, aber haut es immer in die Kommentare, macht es die ganze Zeit.
Wie ihr seht, es ist ergiebig.
Es ist ergiebig, Alter. Simon, ich habe so einen reellen Bierdurst.
Ja, und mir ist warm.
Ja, ja, alles klar, weiß ich Bescheid. Simon, ich danke für deine Zeit.
Ich danke für deine.
Immer gern.
Und jetzt ist Schluss.
Allerdings. Tschüss. So, ihr habt euch alle bis zum Ende der Folge durchgekämpft, um jetzt endlich zu erfahren, wer die Gitarre gewonnen hat, die wir bei der letzten Folge in Aussicht gestellt haben. Wunderschöne LTD-Bariton in der Trendfarbe Schwarz. Und wir haben uns direkt dafür, weil wir gedacht haben, zu so einem besonderen Anlass haben wir uns direkt eine Lottofee eingeladen. Und wer ist das? Wer ist in der Leitung?
Moin, ihr Lauser. Mein Name ist Ernie Fletenkieker.
So sieht das aus. Ernie, danke, dass du dir Zeit genommen hast, um jemanden heute hoffentlich sehr, sehr glücklich zu machen. Wie läuft's ab, Simon?
Und zwar, Ernie, wir bräuchten von dir eine Zahl zwischen 1 und 1000. Wir haben eine große Liste voller Namen und wissen dann sogleich, wer der Gewinner der Gitarre ist.
Lass knacken, Ernie.
69.
Klassiker. Lass mich sehen. Okay. Alles klar. Jemand, der über Instagram teilgenommen hat, namens Fabienne Blackwater. Fabienne Blackwater, ist das Fabian? Fabienne, I don't know. Aber du wirst schon wissen, wer gemeint ist mit der Nummer 69. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch.
Mal gucken, was wir nächstes Mal raushauen. Wir sind ja hier in den Südstaaten, Simon, vielleicht eine schöne AK-47. Mal sehen. Kurzer Spoiler am Ende noch. Ernie haben wir uns natürlich nicht nur als Lottofee eingeladen, sondern Ernie wird natürlich auch noch als Ehrengast in einer der nächsten Folgen komplett über die volle Länge dabei sein. Also freut euch, Fabienne, über die Gitarre und ihr anderen freut euch erstmal auf Ernie Fletenkieker. So sieht's aus. Ernie, bis später.
They serve one master. That is destruction.